So, herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Folge 50, Jubiläumsausgabe, bin ich fast versucht zu sagen. Und ich bin hier schon ganz ekstatisch am Start, an meinem Stehpult schon wieder, wie ihr sicher merkt. Ja, die Ekstase über diese beachtliche, furchteinflößende Zahl 50 ist mir doch anzumerken, hoffentlich. Ich bin Simon hier am Mikrofon und leiste meinen Dienst an euch, liebes Publikum. Pflegedienst vielleicht, ja genau. Auch der Geist, auch das Intellektuelle bedarf der Pflege. Und insofern sehe ich mich hier als Pflegedienstleister und hätte auch nichts dagegen, dafür monetäre Entschädigung entgegenzunehmen. Wie ich damals schon gesagt habe, in der ersten Folge von Tischlein deck dich, glaube ich, vor jetzt dreieinhalb Jahren schon, ja. Aber im Moment, ja, ist das noch keine sinnvolle Option, ja. Hörerbasis relativ gering, muss ich leider immer noch konstatieren, aber egal. Es ist trotzdem so, wie Nietzsche sagte, dass ein Philosoph stolz genug sein kann, um zu sagen, ja, ich sorge mich doch um euch, also sorgt ihr auch für mich. Also ich sorge mit meinen Gedanken ja für euch und nehme das hier auf mich, diese eisigen Wege ins Gebirge des Denkens zu gehen. Und deshalb, ja, hätte ich auch kein Problem damit, dafür entlohnt zu werden. Ist ein sehr guter Gedanke. Auch Philosophen, die nicht publizieren, die nur für sich sowas aufschreiben, vielleicht auch die könnte man überlegen, ob die nicht von der Allgemeinheit so finanziert werden können. Vielleicht nicht staatlich, weil sie dann in Gefahr geraten, die staatliche Ideologie zu rechtfertigen, aber doch irgendwie von der Allgemeinheit, dass da so eine, ja, so ein Zahlungsprinzip gäbe, dass die Allgemeinheit sagt, ja, es ist aber auch wichtig, mit vielen Fragen über das Leben und über die Ethik und so weiter wollen wir uns eigentlich auch gar nicht beschäftigen. Aber es ist doch gut und es ist notwendig, dass es Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Und deshalb, ja, würde man das den Philosophen vielleicht einfach bezahlen. Aber das widerspricht natürlich dieser anderen Idee von Nietzsche, dass man die Philosophen lieber mal verfolgen sollte von staatlicher Seite und sie in den Untergrund treiben sollte. Dass sie also nicht mehr an den Unis philosophieren können, sondern wirklich nur noch in ganz geheimen, obskuren Hinterzimmern, in rauchdurchzogenen Kneipen, natürlich, weil da auch geraucht wird, weil es eine völlig illegale Kneipe ist. So, glaube ich, kann die Zukunft der Philosophie auch aussehen. Ja, das war hier nur kurz der Einstieg, um hier auf mein Werk als Philosoph zurückzublicken, denn ja, es ist ein philosophischer Podcast, kann ich hier, glaube ich, konstatieren. In den ersten zwei Folgen hatte ich es ja als Wirtschaftspodcast konzipiert, was ja meiner Bewunderung für Heiner Flassbeck und sein Projekt mit Makroskop geschuldet ist und den anderen Autoren. Auch der Name Tischlein deck dich geht ja auf einen Artikel von Friederike Spieker zurück, einer anderen Makroskop-Autorin und schon eine Mitgründerin damals wahrscheinlich von Flassbeck Economics, wie die Seite dann früher hieß. Und auch für Stefan natürlich aus dem Aufwand-Podcast ist dieser Podcast ein Geschenk, sag ich mal, eine Liebesgabe. Und er hatte sich natürlich immer einen Wirtschaftspodcast gewünscht im Aufwand-Podcast und auch deshalb ja, war es dann unumgänglich, diesen Weg erstmal zu beschreiten, aber irgendwie hat sich dann doch nicht so ergeben mit dem Wirtschaftspodcast. Jetzt ist es ein Philosophie-Podcast, hier kann ich aber was ankündigen für die Zukunft, wenn wir auf Heiner Flassbeck zurückkommen mit seinem Buch über den Klimawandel und Fridays for Future, der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft, lautet der Titel. Ja. Ich nenne es der Einfachheit halber einfach der unbegrenzte Planet, weil der Planet ist auch unbegrenzt. Wenn wir da Leute mit guten Ideen haben, dann können wir die Entwicklung der Menschheit praktisch ins Unendliche vorantreiben. Wir können hier wirklich eine menschliche Gesellschaft bauen, die diesen Namen verdient. Die heutige verdient ihn natürlich nicht. Ja, und von dem her sehe ich diesen Planet nicht als begrenzt an, die Wirtschaft natürlich auch nicht, wobei wir neu bestimmen müssen, was Güter sind, die wir brauchen, worauf wir vielleicht verzichten können mit Blick auf Klimawandel oder auch auf andere soziale Antagonismen. Ja, auf dieses Buch werde ich dann Bezug nehmen, werde ihm einige Folgen widmen, sicher 3 oder 5 Folgen, aber es gibt jetzt einiges in der Pipeline, was nur so grob in meinem geistigen Gebilde umrissen ist, aber wo ich noch nicht genau weiß, was ich behandeln will. Heute jedenfalls noch nichts dazu. Heute noch keine Rückkehr zum Ursprung des Wirtschaftspodcasts, sondern bleiben wir bei der Philosophie. Worauf ich hier Bezug nehmen muss, ist natürlich dieses noch wichtigere Jubiläum als das 50er ist eigentlich, ja, dass es ein Jahr her ist, jetzt mit der Aufnahme und Veröffentlichung von Folge 14 von Tischlein Deck dich, die meiner Meinung nach immer noch die beste war, wenn man die spanischen Teile ausklammert. Ja, ansonsten wäre Folge 44 die beste, aber klammern wir die spanischen Sachen aus, dann glaube ich, ja, gibt es, glaube ich, immer noch keine bessere Folge als Folge 14, die sich damals ja mit dem Klimawandel beschäftigt hat und mit der Fridays for Future-Aktivistin Leonie Bremer, die mich einfach extrem beeindruckt hat, ja, fast schon, ja, weiß auch nicht, was ich da andeuten wollte. Damals, am Ende von Folge 14, wollte ich nämlich andeuten, dass ich mich in sie verliebt hatte und ja, einfach bei ihr gesehen habe, this is what I wanna be, wie es jetzt in dem Lied heißt, das gleich kommt, dass sie mich durch ihre Energie und ihre Leidenschaft so angesteckt hat und mich auch ein bisschen beschämt hat, dass ich mich gefragt habe, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht, hätte ich hier ja auch so viele Möglichkeiten, meinen Protest gegen die herrschende Gesellschaft einzubringen, hätte hier so viele geistige Talente, so viele materielle Möglichkeiten, dass ich mich nicht mit der, dass ich so privilegiert bin, mich jetzt nicht so extrem der Lohnarbeit widmen zu müssen, dass gar kein Platz mehr bliebe für anderes. Also habe ich da gedacht, als ich Leonie gehört hatte im Aufwand-Podcast, das erste Mal, dass sie wirklich ein extrem beeindruckender Mensch ist und ich mir da ein Beispiel nennen kann. Und ja, dass einem da manchmal einfach so etwas aufgeht, dass man sein Leben bis dahin falsch gelebt hat. Aber ich möchte hier jetzt nicht behaupten, dass ich deshalb irgendwie mein Leben geändert hätte. Dass es so eine, ja, spirituelle Verwandlung war. Das ist halt dieser Quatsch dann dieses, wo die Liebe umkippt in diese religiöse Liebe. Diese Form der Liebe müssen wir bekämpfen. Wir müssen hier klar diese Spaltung einführen, die romantische, erotische Liebe. Die ist für mich die so liebenswerte, die das Leben lebenswert macht. Aber die religiöse Liebe, die ist eine Gefahr. Die romantische Liebe heutzutage ist immer weiter dieser Gefahr ausgesetzt, auch ins Religiöse abzudriften und auch den anderen so zu vergöttern und zu sagen, La Vita Nova, es ist jetzt ein neues Leben, das begonnen hat für mich mit diesem einschneidenden Ereignis, so wie der italienische Schriftsteller Dante, der ein Buch geschrieben hat, La Vita Nova, also das neue Leben, das begann, nachdem er seine Geliebte das erste Mal getroffen hat. Und ja, das ist für mich ein bisschen quatschig, ein bisschen religiös angehaucht, so als würde der andere dann zum Gott mutieren. Das nicht, wie Alain Badiou sagte, der Philosoph, den wir heute hoffentlich weiterlesen können. Der sagte ja, in der Liebe geht es irgendwie um den anderen, aber nicht den anderen zum ganz anderen machen, nicht den anderen zum großen anderen machen. Ja, das ist das, also das, worauf ich es runterbrechen kann. Genau kann ich es jetzt auch nicht erklären, was mein Problem ist mit der heutigen ins religiöse abdriftenden Liebesvorstellungen. Und ich will es auch hier weiter nicht behandeln, weil das mit Leonie zeigt schon die Situation. Ja, meine persönliche Biografie, mein persönlicher Blick auf die Liebe war immer ein bisschen von Verrücktheit geprägt, sagen wir mal. Ja? Und jetzt ist es auch nicht anders, wo ich eine Freundin habe. Jetzt, ja. Das ist so wie damals in Folge 39, La Concha, dieser argentinische Podcast, wie es dir eine zum Ausdruck gebracht hat. Sie dachte, das Leben wäre irgendwann mal geregelt, wenn man 40 wird. Aber nein, es geht immer so chaotisch weiter. Und auch so bei mir dachte ich auch mit der Beziehung, dann ist es wirklich aber mal geregelt. wird man irgendwie vernünftiger. Aber nein, auch in meinem Kopf geht es immer noch so verrückt weiter wie davor. Und ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Das also hier, ja. Kann ich noch das eine sagen? Folge 44 war deshalb besonders, weil es eine Liebeserklärung ja, in mehr oder minder verdeckter Hinsicht Weise enthielt. Sogar auch Folge 14 könnte man sagen, das war schon eine Liebeserklärung in Andeutung. Aber ja, das ist eigentlich die schönste Form der Liebeserklärung, eine politische Liebeserklärung. Die Frage, was ich Leonie geben wollte, eine solide politische Theorie, das ja ihr vielleicht nützen kann für ihr Engagement. Wie es ja auch in diesem Lied hieß aus Folge 21, wo ich auch über Leonie nochmal gesprochen hatte. Und ja, in diesem Lied Here I Stand und irgendwie I give you all I can, genau, so war mein Gefühl auch irgendwie, ja, auf der theoretischen Basis muss ich alles einfach geben, was ich weiß, was ich imstande bin. Ja, Folge 44, aber an jemand anders eine Liebeserklärung, jemand, ja, eine Schulkameradin, ja, kann ich offenbar aus Argentinien, und ja, das war einfach so eine Art übernatürliche Erfahrung dann in den Tagen nach der Aufnahme von Folge 44, weil die ganze Angst von mir als Mensch und auch als Podcaster ist, was werden die anderen von mir denken, was werden sie da wahrnehmen von mir, wenn ich was Falsches sage, wie kann man überhaupt auf den anderen reagieren, ja, diese Kommunikation besteht doch immer so aus Zufällen. Der eine versteht vielleicht was oder versteht nur ein Bruchstück, ein Wort, das ihm besonders auffällt und ihm besonders gefällt. Und dann, ja, redet er halt darüber, über dieses eine Wort, das der Gesprächspartner gerade erwähnt hat, baut er halt seinen eigenen Diskurs auf. Und so geht das Ping-Pong-Spiel hin und her. Es kommt nie zu einem rationalen Diskurs, wo man sagen könnte, ja, aber ja, da wird irgendwas geklärt, da wird irgendwas irgendwie sinnvoll, ein roter Faden verfolgt. Nein, das ist wirklich, ja, die ganz große Ausnahme, wenn es das überhaupt gibt, vielleicht in der Liebe, weiß ich jetzt nicht. Ich wusste also nie, an wen wende ich mich hier mit meinem Tischlein deck dich Podcast, aber trotzdem immer diese latente Angst auch, wie mich große Vorbilder jetzt, wie Marlon Krohn zum Beispiel, großer kommunistischer Theoretiker als Vorbild, oder Stefan und in geringerem Maße, deutlich geringerem Maße auch Thilo und ja, Wolfgang M. Schmidt. Also wie mich diese Podcast-Vorbilder wahrnehmen würden und darauf reagieren könnten, was ich hier mache, das hat mich doch immer schon ganz schön unter Druck gesetzt. Und auch jetzt ja noch ist es nicht weg. Aber mit Folge 44 wurde mir da einfach, ich da einfach diese transzendente Erfahrung gemacht, dass es eigentlich, dass ich die ganze Zeit dachte, ich würde mich hier an das deutsche Publikum richten. Und mit einer Folge wird alles so umgekehrt und dann wird klar, nein, mein eigentliches Ziel lag noch nicht mal auf diesem Kontinent, noch nicht mal in dieser Sprache, sondern vielleicht wollte ich ja wirklich jemand ganz anderen erreichen und alles, was ich hier gemacht habe und mich so freigeredet habe, das war nur so eine Vorbereitung, um dann dazu fähig zu sein. Und da haben sich also die Kontinentalplatten in meinem geistigen Inneren verschoben. Diese Kontinentalplatten, wo mir einfach klar wurde, ja, aber es ist auch egal, es ist wirklich egal, was die Gesellschaft denkt, weil ich weiß noch nicht mal, welche Gesellschaft, welche, die argentinische, die deutsche, die Weltgesellschaft. Nee, in dem Moment war es halt so, die argentinische war in dem Moment der Fokus und gut, mehr will ich dazu jetzt nicht sagen, nein, das geht hier viel zu weit, merke ich schon, und wir müssen uns heute hart an der Wissenschaft halten, ja, Badiou, werden wir hören, zur Philosophie, zur Frage der Ethik, was ist ein ethisches Leben, richtig und falsch, wie kann man handeln, was kann man tun, was sollte man anstreben, wie kann man nachdenken, Und Michel Houellebecq, wenn es reicht. Michel Houellebecq, den ich schon in Folge 5 und in Folge 12 behandelt hatte und der für mich der größte Schriftsteller unserer Zeit ist. Der auf jeden Fall mein Lieblingsschriftsteller, der noch lebendig ist. Ja. Ein paar Essays, ein Essay von Houellebecq können wir uns heute zu Gemüte führen, aber das wird extrem lang, diese Passagen, ja, die ich mir ausgesucht habe, sind extrem lang. Deshalb muss ich hier sagen, ja genau, auf das Gesundheitsthema verzichten wir heute. Das ist noch nicht abgehakt. Nee, ich muss das, was ich letzte Folge meinte, das Charakterbild des Deutschen muss ich noch genauer kolorieren, zu Ende zeichnen. Was ist dieser deutsche Charakter und was mich halt interessieren würde, diese Verknüpfung der deutschen, europäischen Corona-Politik mit Südamerika oder weltweit, dann, dass meine These halt ist, dass sich diese Länder in Südamerika so ein bisschen dran orientieren und schauen, ja, was machen die Europäer, was ist der rationale Umgang mit so einer Pandemie? Und dann machen sie halt das, was sie da sehen. Also anscheinend sind Lockdowns sinnvoll und dann machen sie da halt Lockdowns aber viel härter, mit viel strikteren Beschränkungen als in Deutschland. Und ja, ob es was bringt, ist aus meiner Sicht nicht zu beweisen. Wie im Fall der Masken etwa, wo wir eine deutlich leichtere Beweisführung haben, dass Masken die Virusausbreitung verhindern. Aber bei Lockdowns bin ich nicht so überzeugt. Und das ist ein immenser gesellschaftlicher Schaden. Also wenn meine These stimmt, ja, dass wir das hier machen mit den Lockdowns, weil wir es uns leisten können, weil irgendwelche politischen Interessen dahinter stehen, dass man das mal so ausprobieren will, wie kann man die Bevölkerung so steuern, dazu bewegen, dass sie selber ja dieses Gesundheitsbedürfnis in sich verspürt und sagt, ja, das ist ganz gut mit den Lockdowns. Aber viel schlimmer ist dann die Auswirkung im globalen Süden für die Länder, die sich daran halten, an das scheinbar rationale Pandemie-Management aus dem Norden. Aber das ist jetzt nicht Thema, das müssen wir aufschieben. Es muss alles aufgeschoben werden. Es wird hier immer wirrer und immer mehr Chaos in meinem Kopf. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist mein eigentümlicher Stil, sag ich mal. Und wenn ich mich jetzt daran versuchen wollte, das alles so in Ordnung zu pressen, ja, dann würde ich meinen Stil, meinen Charakter verraten und mich damit ja auch unglücklich machen. Also das kann ich euch leider nicht anbieten. Hier mehr Struktur im Podcast, bisschen mehr Vorbereitung. Ja, okay, das ist doch ganz gut, habe ich gemerkt. Vor allem wie bei Folge 14, wo ich mir Clips genommen habe, ja, es ist schon richtig, Struktur und Vorbereitung. Ja, sagen wir mal Vorbereitung, ein bisschen was vorbereiten und ein bisschen was Abwechselndes, dass man Clips drin hat, das wechselt, das ja, bringt schon Abwechslung rein, aber für heute nicht. Und für heute muss ich einfach sagen, los geht's mit diesem Lied. In der Liebe ist es tatsächlich so ein Ereignis, suddenly I see, plötzlich sieht man es und versteht nicht, wie man sein Leben leben konnte, ohne das zu sehen. Und wie soll man diesem Ereignis treu bleiben? Muss man sein ganzes Leben umkrempeln? Ja, theoretisch ist es vielleicht so, das schreibt Badiou auch, um dem Liebesereignis treu zu bleiben, müsste man sein ganzes Leben umkrempeln. Aber ist das jetzt übertrieben oder ist das richtig? Ich weiß es nicht, ich kann hier nicht die Antwort geben und spiele deshalb aus Verlegenheit einfach dieses Lied von Katie Tunstall, Suddenly I See. A pool of light. Suddenly I see. Ja, warum ich hier auch wieder weitermachen muss, ist mir auch wieder klar geworden. Klar. Weiß aber nicht mit was und bin hier ein bisschen aufgeregt. Aufgeregt, ja. Ja, weil wir bei Argentinien waren. Ein kurzer Punkt, den ich im letzten Podcast nur in einem Nebensatz angesprochen habe, der aber durchaus wert ist, sich nochmal kurz damit zu beschäftigen, auch wenn es nicht zum eigentlichen Thema heute passt. Dieses Thema der Ethik, beziehungsweise doch, natürlich passt das zur Ethik. Gabi Webers, also diese Journalistin, die auch schon mal im Alternativlos-Podcast zu Gast war, kann ich nur empfehlen, den Podcast. Und ich glaube, ja, ein Gespräch mit ihr auf jeden Fall über verschiedene Verschwörungstheorien, über Adolf Eichmann, seine Festnahme damals in Argentinien, seinen Prozess in Israel. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern womit ich mich beschäftigt habe, in meinem spanischen Podcast. Auf jeden Fall schon in Folge 1 und 3, glaube ich, war dieses Kapital der Nazis oder, naja, deutscher Unternehmen eben, die während der Nazizeit reich geworden sind und gut verdient haben. Dieses Kapital wurde noch vor Kriegsende im Ausland versteckt. In neutralen Staaten wie der Schweiz oder Norwegen, glaube ich, das. Also Staat noch relativ nah an Deutschland, in Europa. Und dann, als der Krieg zu Ende war, denke ich, oder in den letzten, Richtung Ende des Krieges, wurde es dann verschifft nach Argentinien. Dieses Kapital, klar, bestand aus Bargeld, aus Aktien, aus technischen Zeichnungen, auch sehr wichtig, was Gabi Weber schreibt, dass unser Kapital, unser Vorsprung gegenüber der restlichen Welt eben vor allem auch auf diesem Erfindungsreichtum beruht und dem Wissen, wie man die technischen Gerätschaften möglichst genau und effektiv herstellt. Also auch solche technischen Zeichnungen gehören dazu. Ja, alles mögliche, Gold und so weiter, Maschinen, auch das wurde sehr viel dann schon in Sicherheit gebracht aus Stuttgart, wo es immer mehr Bombenangriffe gab zum Ende des Krieges gegen Ende 1944, ja, konnte man da kaum mehr sinnvoll produzieren, auch bei Daimler hier in Stuttgart. Und deshalb wurden solche Fabrikanlagen dann halt schon ins Ausland geschafft und dann später auch nach Argentinien. Und was Gabi Weber also aufgedeckt hat, war genau dieser Zusammenhang. Erstmal, dass es so geplant war, das ins Ausland zu schaffen, dass diese Planung schon vor Kriegsende eingeleitet wurde unter Federführung von Ludwig Erhard, dem späteren Wirtschaftsminister, der also auch in der Nazi-Regierung einen Posten innehatte. Da Teil der Regierung war, kein Minister, aber Staatssekretär oder sowas ähnliches jedenfalls. Er hat also hat das Ganze orchestriert, den Plan ausgesonnen und dann in den 50ern, als er dann wahrscheinlich schon Wirtschaftsminister war, dafür gesorgt, dass dieses Kapital heimgeholt werden konnte nach Deutschland und damit also das deutsche Wirtschaftswunder begründet werden konnte. Das heißt nicht, dass, ja, dass der alleinige Grund für das Wirtschaftswunder ist, aber er spielt schon eine große Rolle und diese Frage der Ethik, finde ich, kann man sehr schön aufarbeiten an diesem Beispiel. Bleiben wir erst nochmal bei den Fakten. Ich habe mich jetzt nicht da vorbereitet, weil das ist auf jeden Fall noch mal eine eigene Folge wert, auch auf Deutsch. Worum es aber dann also ging in Argentinien, war, dass dort eine Niederlassung von Mercedes-Benz gegründet wurde, 1950, die erste Auslandsniederlassung für Mercedes-Benz in der ganzen Welt. Und über diese Niederlassung wurden also diese ganzen Nazi-Gelder gewaschen. Nicht nur Gelder von Mercedes selber, sondern auch von anderen deutschen Unternehmen. Gelder, von denen man nicht sagen kann, ob sie vielleicht auch aus der Zwangsarbeit der Juden und andere Insassen der Konzentrationslager kamen. Das, ja, war alles ein großer Zusammenhang. Die großen Unternehmen wie Mercedes haben mit dem Naziregime kooperiert, haben natürlich auch Kriegsgeräte, Panzer und so weiter hergestellt und haben davon also profitiert und auch Zwangsarbeit in ihrer Fabrik eingesetzt. Dieses Wochenende war ich hier in Stuttgart im Mercedes-Museum, weil meine Freundin das sehen wollte. Und ja, ist, finde ich, nicht so empfehlenswert, hat mich immer gelangweilt. Aber ja, jetzt natürlich, wenn man verliebt ist, ist es ganz anders. Sieht man die Welt mit anderen Augen. Da war es jetzt wunderschön. Aber was mir da nur aufgefallen ist, ja, da wurde das auch erwähnt, in so Schautafeln, dass es eben diese Verquickungen gab mit dem Nazi-Regime und auch Zwangsarbeiter in Mercedes-Werken eingesetzt wurden. Nur wurde dann gesagt, ja, nach 1945 hat sich der Konzern dann zu seinen Verstrickungen bekannt und setzt sich seitdem für Menschenrechte ein. Ja, lieber Ola Källenius, der Daimler-Vorsitzende, da würde ich mir schon wünschen, wenn das so ist, dann sollte man die eigene Geschichte hier auch gründlich aufarbeiten und diesen Vorwürfen von Gabi Weber nachgehen und schauen, was da dran ist, dass hier Geld gewaschen wurde, Nazi-Geld, das dann über aufgeblähte Bilanzen von dieser argentinischen Niederlassung zurück nach Deutschland floss. Davon ist in der offiziellen Firmengeschichte von Mercedes keine Rede und das ist eine unglaubliche Schweinerei, was ja, aber auch nur logisch ist, das ist halt der Lauf der Welt. Aber das hat mich dann zu der Aussage veranlasst in meinem spanischen Podcast, für die Mächtigen der Welt wird es nie irgendwelche Konsequenzen geben. Man kann so böse Taten machen. Ja, man kann so böse sein, wie man will, so wie die Deutschen halt. Einen Weltkrieg anfangen mit der 60 Millionen Menschenleben fordert und dabei den größten Genozid der Menschheitsgeschichte noch nebenbei durchführen. Aber materielle Konsequenzen muss man da nicht wirklich befürchten. Also ja, 4 Jahre war es ein bisschen schwierig für Deutschland bis zur Staatsgründung dann 1949, aber dann war auch klar, dass man wieder aufgepäppelt wird von den Amerikanern, einfach weil die Amis diesen Absatzmarkt brauchten, weil sie wussten, die gesamte Wirtschaftsmaschine des Kapitalismus kann nicht funktionieren ohne so ein großes, starkes Land wie Deutschland mit vielen Ingenieuren, mit viel Erfindungsreichtum. Also Deutschland und auch Japan natürlich wurden wieder gebraucht als Absatzmärkte für amerikanische Güter, weil die Amis damals noch einen deutlichen Überschuss in der Handelsbilanz hatten, nicht wie heute, wo sie ein Defizit haben. Genau, die Amis brauchten das also, um ihre eigene Wirtschaft zu stärken und am Laufen zu halten. Mussten sie sagen, okay, ja, den Deutschen müssen wir hier schnell vergeben, materielle Konsequenzen, nee, es reicht eigentlich auch schon so ein moralischer Diskurs, ja, Konsequenzen auf der rein ideellen Ebene. Das reicht uns auch eigentlich zu sagen, ja, wir haben uns respektiert, wir sind gute Deutsche geworden, aber es ist halt absurd, ist halt, ja, für mich der Grundfehler der Politik im 20. Jahrhundert war, dass man es Deutschland erlaubt hat, von diesem historischen Punkt des Zweiten Weltkriegs sich so leicht aus der Schlinge zu ziehen, sich aus der Affäre zu ziehen und dann ein paar Jahrzehnte später wieder eines der reichsten Länder der Welt zu sein, ohne irgendwelche materiellen Konsequenzen für diese Verbrechen tragen zu müssen, die unvergleichbar sind in der Menschheitsgeschichte. Und in der DDR gab es eben die materiellen Konsequenzen. Deshalb bekenne ich mich ja dazu, weil die Geschichte nicht im luftleeren Raum stattfindet. Und wenn ich sagen können, aber hier ist das eine System, hier das andere und hier sind so toll garantierte Grundrechte, sondern nee, wir müssen schon genau schauen, was ist vorher passiert, was ist nachher passiert, mit welchem Ziel verbindet sich hier ein politisches Projekt und die DDR ist nicht der Endzustand der menschlichen Entwicklung, sondern war gerichtet auf ein höheres Ziel des Kommunismus. Und ja, allein schon aus dem Antifaschismus heraus war es klar, dass man materielle Konsequenzen braucht, dass man jetzt nicht einfach weitermachen kann wie vorher nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber genau das ist ja im Westen geschehen. Nazis konnten Bundeskanzler werden wie Kurt Georg Kiesinger oder weiter in der Regierung arbeiten wie Ludwig Erhard. Ja, diesen Punkt werde ich dann nochmal genau mit Fakten belegen in einer der nächsten Folgen. Wichtig ist mir hier aber nur der Blick der Südamerikaner zum Beispiel. Was meine Freundin berichtete, dass viele Leute in Peru dann so ein, ja, vorurteilsgeladen auf Deutschland blicken und sagen, ja, das Naziland, oh. Und auch in Argentinien hatte ich das so mitgekriegt, dass das schon ein großes Thema ist bei Mitschülern. Das, was ich da aber ausdrückte, ja, dass so eine Ambivalenz ist. Einerseits wird sich darüber lustig gemacht, über diese, dass, ja, das Deutsche einfach so mit mehr oder minder humorvoller Note als Nazis bezeichnet werden. Andererseits schwingt auch so ein bisschen Respekt mit, so ein bisschen Achtung vor dieser militärischen Leistung, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg gezeigt hat. Und das ist halt das Schlimme eigentlich, dass jetzt hängen geblieben ist bei der Weltbevölkerung. Ja, es gibt da dieses starke Land Deutschland, das ist anscheinend stärker als alle anderen, hat sie auch gezeigt im Zweiten Weltkrieg, dass sie es fast mit der ganzen Welt aufnehmen können. Was ich meiner Freundin nur gesagt habe, war, dass diese Vorurteile, mit der die einfach das einfache Volk in Peru so auf Deutschland blickt und sagt, ja, ja, das Naziland ist eigentlich schon gerechtfertigt, ja, weil was soll man sagen aus einer peruanischen Perspektive oder aus einer argentinischen, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil Argentinien nach dem Zweiten Weltkrieg extrem von den USA sanktioniert wurde, dafür, dass Perón, der damalige Präsident, Hitler noch sehr lange unterstützt hat, also Argentinien war einer der treuesten Verbündeten des Nazi-Regimes, deshalb natürlich auch das mit der Geldwäsche dann, mit der Repatriierung des Nazi-Kapitals. Aber ja, Argentinien musste halt dafür zahlen. Argentinien wurde da so wie praktisch ausgeschlossen von der Staatengemeinschaft der moralisch Guten nach dem Zweiten Weltkrieg und man hat es sich spüren lassen, dass sie da auf der falschen Seite gestanden haben. Aber wie absurd ist das eigentlich, wenn Deutschland eben diesen Preis nicht zahlen musste, wenn es für Deutschland einfach weiterging, aber so kleinere Länder, die sich auch, die teilweise auch eine Schuld auf sich geladen haben. Ja, Schuld, da bin ich sehr vorsichtig, aber in diesem Fall die Ideologien, die Machtapparate können schon schuldig werden. Einzelne Menschen nicht, aber in dem Sinne war also Argentinien auch schuldig, aber in sehr viel geringerem Maße als Deutschland. Und ja, was soll man dann also als Südamerikaner sagen, wenn man heute sieht, Deutschland konnte einfach so weitermachen. Es gibt keine Konsequenzen und nach einem Weltkrieg, den man angezettelt hat, kriegt man immer noch einen Marshallplan und dann geht es wieder aufwärts mit der wirtschaftlichen Entwicklung für Südamerika. Gibt es halt keinen Marshallplan, weil das wäre, ja, da sind die Absatzmärkte nicht so lukrativ, weil die Menschen da sowieso arm sind, das können sie nicht viel kaufen. Aber Deutschland, das brauchen wir noch, da wissen wir, ja, da gibt es einfach viel zu holen für den Kapitalismus. Deshalb muss das halt wieder integriert werden, unabhängig von irgendwelchen ethischen Gesichtspunkten. Das war nur der kurze Punkt hierzu. Und damit sollten wir eigentlich einsteigen in Badiou's Werk Ethik. Das mir hier so in die Hände gefallen ist, es ist ein Werk über die Ethik. Über die Frage, was ist heute Ethik? Ethik ist heute einfach zu sagen, ja, ja, die Menschenrechte gelten doch, die Menschenwürde, die gilt doch für alle. Nee, gilt sie eben nicht. Sie ist ein reines potemkinsches Dorf, wie ich da gesagt habe. Es ist reine Farce, noch weiter daran festzuhalten. Um wirklich einen Fortschritt zu machen, auf der politisch-ideologischen Ebene müssen wir uns, auch wenn es hart klingt, auch wenn es bizarr klingt, einem Antihumanismus zuwenden. Gut, ich glaube, dann steige ich am besten gleich mal ein in dieses wunderbare Buch hier, das aber sehr philosophisch und sehr trocken an manchen Stellen ist. Aber deshalb muss ich es hier verarbeiten, um es auch selber wieder besser zu verstehen. So wie ich letztes Mal meinte mit Nietzsche, das hatte ich ja eigentlich alles verstanden. Ja, aber irgendwie war es mir doch noch nicht so klar, bevor ich es vorgelesen hatte. Irgendwie war es mir zu nah, hatte ich das Gefühl. Das ist so, als wären es meine eigenen Gedanken gewesen. Und deshalb konnte ich es nicht verstehen, wo ich es da in den Worten von einem anderen gehört habe. Aber dann, durchs Vorlesen, habe ich doch gespürt, ja. Ja, dann dieses Buch, also ist 1993 erschienen, in einer sehr interessanten Zeit, also kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Badiou, der auch ein kommunistischer Aktivist war, er sagte in den 70er Jahren, das waren seine roten Jahre. Und danach, ja, ist diese alternative linke Szene aber irgendwie zusammengebrochen. Die Leute haben sich so mit ihrem bürgerlichen Leben angefreundet. Ich lese aber am besten gleich mal einfach hier von vorne los. Teil 1 ist überschrieben mit: Existiert überhaupt der Mensch? Seite 15. Ethik in der heute geläufigen Bedeutung des Wortes betrifft vornehmlich die Menschenrechte oder als Behelf die Rechte des Lebenden. Man nimmt an, dass es ein menschliches und überall wiedererkennbares Subjekt gibt, das gewissermaßen natürliche Rechte besitzt. Recht aufs Überleben, nicht misshandelt zu werden und das Recht über Grundfreiheiten zu verfügen, wie die Freiheit des Denkens, der Meinungsäußerung, der demokratischen Ernennung von Regierungen und so weiter. Es wird angenommen, dass diese Rechte evident sind und den Gegenstand eines breiten Konsenses ausmachen. Ethik besteht darin, sich mit diesen Rechten auseinanderzusetzen und deren Beachtung durchzusetzen. Ja, es wird also so davon ausgegangen, das wäre evident. Und vor allem, es wäre auch evident so gegeben in unseren westlichen Demokratien hier, wobei es natürlich reine Farce ist, reine Lüge ist, zu sagen, es gäbe eine Meinungsfreiheit, wenn wir sehen, bei Twitter und YouTube und so weiter wird hemmungslos zensiert. Aufruf all der Linksliberalen, die sich da beschützen wollen vor den bösen Rechten und ja, da nach dem Staat rufen. Das, was einfach nur erbärmlich ist, wie wir da bei Marlon Krohn in seinem Buch Hass von oben, Hass von unten schon nachgelesen haben, jetzt vor einem halben Jahr ungefähr. Da müsste ich auch nochmal reinblättern. Sehr interessant. Aber ja, für mich ist auf jeden Fall klar, dass nicht klar ist, dass Meinungsfreiheit herrscht. Dass nicht klar ist, dass Demokratie herrscht. In dem Sinne, dass das Volk bestimmt über die Politik oder über den, der gewählt wird. Jedenfalls, ja, wir haben irgendein formalistisches, demokratisches Prozedere. Aber warum uns das jetzt zum Beispiel näher an das Ideal der Demokratie bringen sollte, als etwa das heutige autoritäre chinesische Regime, ist mir nicht klar. Auch in China werden Wahlen abgehalten. Auch in China werden die Provinzgouverneure demokratisch kontrolliert. Und ja, also es gibt in beiden Fällen bei uns und in China ein legislatives System. Und es wäre jetzt halt ja, eine intellektuelle Aufgabe, da herauszuarbeiten, wer kommt da näher an dieses Ideal der Demokratie ran oder wer hat sich überhaupt die besseren Ziele gesetzt, um zum Wohle des Volkes zu arbeiten. Aber es ist heute scheinbar evident, ja, ja, hier im Westen sind wir auf der richtigen Seite. Aber das ist einfach Quatsch. Wir sind hier angekommen in einer bestimmten historischen Position. Und die können wir nicht einfach vergleichen mit anderen Staaten wie China, die einen ganz anderen Entwicklungsweg durchgemacht haben. Pfadabhängigkeit ist da ein Wort aus der Physik. Es ist wichtig, über welchen Pfad sind wir hier hingekommen. Wenn ich ein Klotz, ein Stein hier vor mir herschiebe, auf direkter Linie von Punkt A nach B, dann gibt es da eine gewisse Reibungskraft. Ja? Aber diese Reibungskraft ist viel geringer auf der geraden Linie, als wenn ich den Stein von A nach B irgendwie im Schlingerkurs verschieben würde. Dann würde sich auch somit eine viel größere Reibungskraft ergeben. Das ist also die Pfadabhängigkeit. Deshalb ist die Reibungskraft keine konservative Kraft. Eine konservative Kraft wäre, wenn es nicht pfadunabhängig wäre. Soweit jetzt mein Stand von der Physik. Und das ist zum Beispiel bei der Höhenenergie ja so. Glaube ich, ja. Es ist egal, genau. Höhenenergie ist also, wenn du jetzt einen Stein auf 2 Meter hast, dann hat er diese potenzielle Energie, dass er jetzt halt runterfallen könnte. Und dadurch würde das ja in mechanische, in Geschwindigkeit, also mechanische Energie umgewandelt. Jetzt ist aber egal. Du kannst jetzt die Höhenenergie, die potenzielle Energie erhöhen, wenn du ihn von 2 Meter auf 3 Meter hochhebst. Und da, das ist jetzt wirklich pfadabhängig, das ist eine konservative Kraft, weil es wäre ja egal, ob du den Stein jetzt von der Marke, wo er ist, bei 2 Metern erstmal auf 4 Meter hochhebst und dann wieder auf 3 Meter fallen lässt. In der Summe ist die aufgebrachte Kraft die gleiche. Du musst dich halt erst mehr anstrengen, um ihn hochzuheben, aber dann hast du die Energie auch zurückbekommen, in dem Fall, in dem er von 4 Meter auf 3 Meter gefallen ist. Aber das war ja eine Exkurs, nur weil es mir eingefallen ist und ich auch an die Physik immer noch denke. Jedenfalls Pfadabhängigkeit. In China können wir einfach sagen, dieses Land ist einen anderen Pfad gegangen und wir können jetzt nicht unseren heutigen Entwicklungsstand damit vergleichen und sagen, ja, die haben da Konzentrationslager für die Uiguren und das ist irgendwie vergleichbar mit dem, was wir den Juden angetan haben. Nee, das ist überhaupt nicht vergleichbar und ich würde auch dieses Wort Konzentrationslager nicht verwenden, zumindest nicht auf Deutsch, auch wenn es in anderen Sprachen, auch wenn Konzentrationslager eigentlich ein neutrales Wort ist für ein Häftlingslager, für ein Inhaftierungslager, was es auch brauchen wird beim Aufbau des Sozialismus, dass wir da unsere politischen Gegner erstmal inhaftieren und die ruhig stellen, aber eben keine Tötungslager. Aber ja, dieses Wort auf Deutsch würde ich nicht so gebrauchen, Konzentrationslager, ist für mich nicht angebracht, das mit der deutschen Brille den Chinesen vorzuwerfen, die würden Konzentrationslager betreiben. Ja, also das, okay. Es ist ein anderer historischer Weg, der sehr viel schwerer war für die Chinesen und sehr viel mehr Opfer an Menschenleben und so weiter gefordert hat, weil sie nicht in dieser privilegierten Position waren, wie hier in Europa im Zentrum der industriellen Revolution zu sein, irgendwie im Zentrum des Kolonialismus, dass sich Europa so die Welt unterworfen hat und irgendwie durch seine Wissenschaft, durch seine technischen Gerätschaften dann die Herrschaft über die Welt errungen hat. Da müssen wir uns heute nicht mehr schuldig fühlen. Nein, das finde ich auch falsch zu sagen. Wir müssen heute noch dafür uns schuldig fühlen für das, was unsere Vorfahren getan haben. Nein, aber wir sollten uns schon dafür schuldig fühlen, finde ich, dass wir heute immer noch daran festhalten und sagen, ja, obwohl wir wissen, dass das alles auf diesen Verbrechen beruht, mit der Kolonisation, mit dem Holocaust, darauf beruht unser Wohlstand, obwohl wir das wissen, wollen wir nicht jetzt mal einen Schritt weitergehen und sagen, okay, aber dann müssten wir eigentlich das Wohl der ganzen Menschheit an oberste Stelle setzen und es kann eben kein valides Argument mehr sein, zu sagen, wir wollen hier für uns 80 Millionen Deutsche erstmal das Beste rausholen oder auch für Europa. Nein, das kann, also nachdem man jetzt schon so lange in der Moderne angekommen ist und sich zeigt, ja, dass wir nichts getan haben, um diese Moderne zu verdienen, sondern einfach gerissener waren und listenreicher als andere Völker. Da also noch dran festzuhalten an diesem Glauben, dass es ja ganz legitim wäre, wir kümmern uns hier erstmal um uns selbst und ja, es ist schwierig, die Situation in Ländern des globalen Südens, schwierig, nee, das ist keine legitime Position mehr heutzutage und nicht legitim, die Chinesen hier zu kritisieren mit dieser geschichtsfälschenden Brille. Mit dieser Brille, die einfach kein Geschichtsbewusstsein hat, indem sie den heutigen Zustand so essentialisiert. Also diese demokratische Brille, demokratische Sichtweise, die sagt, ja, das ist jetzt die Höhe der Zivilisation, das Plateau. Also wir haben hier alles erreicht mit unserer Demokratie. Es kann eigentlich nichts Besseres mehr geben als dieses Grundgesetz. Und da müssten sich die anderen halt mal dran orientieren. Und ja, aber da bin ich ja schon viel zu weit abgeschweift. Ich lese einfach mal weiter. Diese Rückkehr zur alten Doktrin der Naturrechte des Menschen ist augenscheinlich mit dem Zusammenbruch des revolutionären Marxismus und aller Formen des von ihm abhängigen progressistischen Engagements verbunden. Ohne jeden kollektiven Anhaltspunkt und nach der Enteignung einer Vorstellung vom Sinn der Geschichte können zahlreiche Intellektuelle nicht mehr auf eine gesellschaftliche Revolution hoffen und haben sich daher in der Politik zusammen in breiten Kreisen der öffentlichen Meinung mit der Wirtschaft kapitalistischen Typs und mit der parlamentarischen Demokratie verbündet. Im Bereich der Philosophie haben sie die Tugenden der konstanten Ideologie ihrer Feinde von gestern wiederentdeckt, den humanitären Individualismus und die liberale Verteidigung der Rechte gegen alle Zwänge des organisierten Engagements. Statt dass sie nach einer Begrifflichkeit einer neuen Politik kollektiver Emanzipation suchten, haben sie lieber kurz um die Maximen der herkömmlichen westlichen Ordnung adoptiert. Westlich hier in Anführungszeichen, ja, sehr wichtig. Wenn wir die Weltkarte betrachten, wäre Südamerika ja eigentlich auch im Westen. Gehört aber irgendwie nicht dazu, zu dieser Art Westen. Weiter. Indem sie sich so verhalten haben, haben sie eine heftige Reaktion hinsichtlich all dessen, was die 60er Jahre gedacht und vorgeschlagen haben, gezeigt. Jetzt aber ein interessanter Punkt, das mit dem Tod des Menschen und dem Antihumanismus. Kann man vom Tod des Menschen sprechen? Michel Foucault hatte damals einen Skandal provoziert, als er sagte, dass der als Subjekt verstandene Mensch ein historischer und konstruierter Begriff sei, der einem bestimmten Regime der Rede angehört und keine zeitlose Evidenz, die fähig wäre, Rechte oder eine universale Ethik zu gründen. Er kündigte das Ende der Triftigkeit dieses Begriffs an, da der Redetypus, der allein ihm einen Sinn verleiht, historisch seine Gültigkeit verloren hat. Sehr gut, Foucault sagt also, es geht um einen Diskurstyp, einen bestimmten Typ zu kommunizieren. In diesem Diskurs entsteht halt diese Rede von dem Mensch als Subjekt verstanden, also ein freies Subjekt. Ja, ist eigentlich logisch, dass das ja keine zeitlose Evidenz ist, das freie, bestimmte, menschenwürdige Subjekt. Genau, es könnte sein, dass dieser Diskurs also einfach an sein Ende gekommen ist, einfach nicht mehr fortgeführt werden kann. Das ist keine zeitlose Konstante. Dann weiter. Ebenso hat Louis Althusser gezeigt, dass die Geschichte nicht, wie Hegel meinte, das absolute Werden des Geistes oder das Auftreten eines Substanzsubjekts ist, sondern ein geregelter, rationaler Prozess, den er Prozess ohne Subjekt nannte und zu dem nur eine besondere Wissenschaft führe, nämlich der historische Materialismus. Daraus ergab sich, dass der Humanismus der Rechte und der abstrakten Ethik nur imaginäre Konstruktionen sind, Ideologien, und dass man sich auf einen Weg engagieren müsse, den er den eines theoretischen Antihumanismus nannte. Gleichzeitig unternahm es Jacques Lacan, die Psychoanalyse von jeder psychologischen und normativen Tendenz zu befreien. Er zeigte, dass man unbedingt das Ich, le moi, als Figur imaginärer Einheit vom Subjekt unterscheiden müsse, dass das Subjekt keinerlei Substanz, keinerlei Natur habe, dass es sowohl von den kontingenten Gesetzen der Sprache als auch von der immer singulären Geschichte der Gegenstände des Begehrens abhänge. Daraus folgte, dass die Auffassung der analytischen Kur als Wiedereinsetzung eines normalen Begehrens Hochstapelei ist und dass, noch allgemeiner, es keine Norm gibt, aus der man die Idee eines menschlichen Subjekts, dem die Philosophie Pflichten und Rechte vorschreiben sollte, ableiten kann. Ja, sehr gut. Es gibt für Lacan natürlich auch kein Normalbild des Gesunden. Ist ja klar, was soll normal sein? Ja, jemand, der sich krank fühlt, der sollte da hingehen zum Arzt. Aber an psychischen Krankheiten, glaube ich, ist gar nicht möglich für irgendeinen Menschen da frei davon zu sein. Wir haben so viele Krankheitsbilder, die die Psychologie aufzählen kann. Also es gibt da keine Gesundheit, es gibt da keine Normalität. Jemand, der halt irgendwie noch zurechtkommt in seinem Alltag, dessen Verhalten so sozial akzeptiert ist und sich selbst nicht zu sehr schadet oder seinen Mitmenschen, der kann halt sein Leben weiterleben. Aber da ist die Frage ja überhaupt nicht interessant, ob er jetzt gesund oder krank ist, sondern wirklich, denke ich, wenn er ja, sich halt selber als mental krank begreifen würde und zu einem Arzt geht und da um Hilfe fragt, dann setzt das ein, dann können wir die Psychoanalyse anwenden. Aber ja, ein normales menschliches Subjekt, wo man sagen könnte, das sind deine Rechte und Pflichten, das ist die moralische Vorstellungswelt. Nein, das ist Quatsch aus meiner Sicht und auch Quatsch, was ich da hörte. Am Wochenende eine Reportage vom Deutschlandfunk über Gefängnisinsassen und eine Psychologin, die da mit einem Insassen reden wollte und ja, ihm irgendwie attestiert hat, dass seine moralische Vorstellungswelt noch nicht so gereift war mit 28 Jahren, obwohl er da eigentlich reifer sein müsste. Und das ist halt dieser Quatschdiskurs, der davon ausgeht, wir haben da ein Subjekt und dem können wir irgendwelche moralischen Pflichten und Lasten anhaften. Ja, ich würde sagen, jeder Mensch ist einzigartig. Warum den so auf eine Schablone reduzieren? Oder sagen, du musst doch in die Schablone des Gesunden noch irgendwie reingequetscht werden. Jetzt lese ich hier weiter. Was auf diese Weise in Frage gestellt wurde, war die Idee einer natürlichen oder geistigen Identität des Menschen und infolgedessen die Grundlage einer ethischen Doktrin im heute üblichen Sinne. Ethisch, also in Anführungszeichen. Als Gesetzgebung durch Konsens für den Menschen im Allgemeinen, für ihre Bedürfnisse, ihr Leben und Sterben. Für die Menschen im Allgemeinen, ihre Bedürfnisse, ihr Leben und Sterben. Oder auch als augenscheinliche und universale Abgrenzung dessen, was böse ist, was nicht dem menschlichen Wesen zukommt. Das ist also die heutige Definition. Genau, wir gehen erstmal vom Bösen aus. Das ist halt das Perverse an der heutigen konsensualen Ethik, dass wir sagen, aber es ist doch ganz klar, was das Böse ist und so wollen wir nicht werden. Wir sind ganz, ja, ganz eingeschüchtert als Herdentiere. Hier wollen wir es nur noch verkriechen und sagen, oje, oje, so schlimm darf es nicht werden. Die Bolschewiki mit ihrer Revolution, die Sowjetunion, da ja, sind auf jeden Fall ganz, ganz böse Dinge vorgegangen. Und das ist ja wohl Konsens, dass das Böse war, ein böser Zustand, zu dem dürfen wir nicht zurückkehren. Aber das ist halt naiv. Es ist Lüge zu sagen, es gäbe hier einen Konsens über das, was böse wäre. Und vor allem, selbst wenn es den gäbe, ist es nicht der richtige Weg, eine Ethik zu begründen, vom Bösen auszugehen, sondern, wie wir im Folgenden sehen werden bei Badiou, muss man vom Guten ausgehen und sagen, was ist gut. Das Festhalten an einem Wahrheitsprozess ist für Badiou die Definition des Guten. Treu zu sein, einem Wahrheitsprozess, der zum Beispiel durch die Liebe einsetzen kann, dem treu zu sein, das ist das Gute, sagt Badiou. Und davon ausgehend kann man den Abfall von der Treue definieren als das Böse, das Untreuwerden. Genau. Aber der heutige Ethik ist halt eine Perversion, weil sie so vom Bösen ausgeht und dann so Schutz darin sucht zu sein. Ja, aber der Status quo muss irgendwie zu rechtfertigen sein, weil der ist immerhin noch nicht ganz so böse wie das, was schon mal da war in der Geschichte. Aber dieser Status quo ist aus meiner Sicht das Böseste, was überhaupt denkbar ist, was überhaupt jemals da war in der Geschichte. Gut, damit weiter. Soll das heißen, dass Foucault, Althusser und Lacans Hinnahme des Seienden, Indifferenz gegenüber dem Schicksal der Mitbürger, Zynismus anpriesen? Ah nein, dass sie das also anpriesen? Nein. Soll das heißen, dass Foucault, Althusser und Lacan Hinnahme des Seienden, Indifferenz gegenüber dem Schicksal der Mitbürger, Zynismus predigten? Es ist ein weiter unten von uns aufgelöstes Paradox, aber es ist genau das Gegenteil. Alle waren auf ihre Weise aufmerksame und mutige Aktivisten einer Sache, wobei sie weit über das hinausgingen, was heute die Vertreter einer Ethik und der Rechte sind. Michel Foucault beispielsweise hatte sich auf eine besonders unerbittliche Weise für das Häftlingsproblem eingesetzt und widmete dieser Frage einen großen Teil seiner Zeit, wobei er eine sehr große Begabung als Agitator und Organisator bewies. Althusser dachte nur an eine Neudefinition einer echten Emanzipationspolitik. Lacan seinerseits war nicht nur ein ganzer Kliniker, sodass er den Hauptteil seines Lebens damit verbrachte, Leuten zuzuhören, sondern er betrachtete auch seinen Kampf gegen die normativen Richtungen der amerikanischen Psychoanalyse und die erniedrigende Unterordnung des Denkens unter den American Way of Life als ein endgültiges Engagement. Daher stimmten die organisatorischen und polemischen Probleme in seinen Augen ständig mit den theoretischen Fragen überein. Wenn die Vertreter der zeitgenössischen ethischen Ideologie erklären, dass die Rückkehr zum Menschen und zu seinen Rechten uns von den durch die Ideologien erzeugten tödlichen Abstraktionen befreit hat, dann halten sie alle Welt zum Besten. Wir wären froh, wenn wir heute eine ebenso standhafte Sorge um die konkreten Situationen, eine ebenso geduldige und gleichmäßige Aufmerksamkeit gegenüber der Wirklichkeit, einen ebenso weiten zeitlichen Aufwand für die teilnehmende Untersuchung bei den verschiedenartigsten und anscheinend vom gewöhnlichen Milieu der intellektuellen entferntesten Menschen am Werk sehen, wie zur Zeit zwischen 1965 und 1980, deren Zeuge wir gewesen sind. Es ist in Wirklichkeit der Beweis geliefert worden, dass die Thematik vom Tod des Menschen mit Rebellion, mit radikaler Unzufriedenheit über das Establishment und mit völliger Bindung an die Wirklichkeit der Situation vereinbar ist. Während das Thema der Ethik und der Menschenrechte mit dem zufriedenen Egoismus der Begüterten des Westens, mit dem Dienst für die Großmächte und mit der Werbung vereinbar ist. Das sind die Tatsachen. Um Licht in diese Tatsachen zu bringen, ist es nötig, dass wir die Grundlagen der ethischen Orientierung untersuchen. Jetzt, ja, ist recht deutlich zu verstehen, ja, auch wenn einzelne Sätze schwierig und komplex irgendwie geschrieben sind, immer wieder. Er sagt also, die Antihumanisten, die sind hier die Rebellen, denn die, die von der Menschenwürde schwafeln, nur den bestehenden Status quo rechtfertigen. Aber die Katastrophe ist, dass es weitergeht. Ich glaube, das war ein Satz von Simone Weil, dieser Philosophin, die ich da erwähnt habe. Jetzt muss ich hier nur kurz schauen, wo kann ich weiterlesen? Lese ich einfach hier weiter mal so. Ja, ich will ja nicht einzelne Stücke rausgreifen, sondern dieser Text steht für sich. Diese Kapitel 2, die ethischen Grundlagen der Menschenrechte. Diese Orientierung, soweit sie sich im Korpus der klassischen Philosophie bewegt, bezieht sich ausdrücklich auf Kant. Die augenblickliche Zeit ist durch eine breite Rückkehr zu Kant gekennzeichnet. In Wirklichkeit sind die Einzelheiten dieser Rückkehr und die verschiedenen Wege labyrinthisch. Ich habe dabei nur die durchschnittliche Doktrin im Auge. Was im Wesentlichen aus Kant herausgezogen wird, oder aus einem Bild von Kant, oder noch besser aus den Theoretikern des Naturrechts, ist die Tatsache, dass es imperative Erfordernisse, die formal vorstellbar sind und nicht empirischen Bedenken unter situationsbezogenen Überprüfungen untergeordnet werden müssen, sind. Ist die Tatsache, dass sich diese Imperative auf die Fälle einer Verletzung, eines Verbrechens oder eines Bösen beziehen, ist die Tatsache, dass man hierzu ein nationales oder internationales Recht hinzufügt, diese Fälle zu bestrafen, ist die Tatsache, dass infolgedessen die Regierungen gehalten sind, diese Imperative in ihren Gesetzgebungen zu berücksichtigen und ihnen die ganze ihnen gebührende Wirklichkeit zu geben, ist die Tatsache, dass man andernfalls das Recht hat, sie dazu zu zwingen, Recht auf humanitäre Einmischung oder Recht auf Einmischung ins Recht. Ja, das war also jetzt, was aus Kant gezogen wird. Hier wird Ethik sowohl als a priorische Fähigkeit, das Böse zu unterscheiden, Klammer, denn im modernen Sprachgebrauch von Ethik ist das Böse oder das Negative vorrangig, da ein Konsens über das, was barbarisch ist, angenommen wird, Klammer zu, als auch als letztgültiges Prinzip des Urteils, insbesondere des politischen Urteils. Gut ist nämlich, was sich offensichtlich einem a priori identifizierbaren Bösen widersetzt, verstanden. Ja, das Virus, sagen wir mal, ist a priori böse. Wer könnte das leugnen? Das kann Leute umbringen. Das Gute ist also, was sich dem Virus widersetzt, was dagegen ankämpft. Verstanden. Das Recht selbst ist zunächst das Recht gegen das Böse. Wenn der Rechtsstaat notwendig ist, dann, weil er allein einen Platz für die Identifizierung des Bösen einräumt, Klammer, es ist die Meinungsfreiheit, die in der ethischen Vision zunächst Freiheit, das Böse zu bezeichnen ist. Das ist die Freiheit, das Böse zu bezeichnen. Klammer zu. Und weil er die Mittel zur Urteilsfindung anbietet, wenn die Sachlage nicht klar ist, Klammer, Apparat der juridischen Vorsichtsmaßnahmen, Klammer zu. Die Voraussetzungen des Kerns dieser Überzeugung sind klar. Erstens, ein allgemeines menschliches Subjekt wird vorausgesetzt. Dieses Subjekt ist so beschaffen, dass das, was ihm an Bösem zustößt, universal identifizierbar ist, Klammer, obgleich diese Universalität oft mit einem völlig paradoxen Namen als öffentliche Meinung bezeichnet wird, Klammer zu. Derart, dass dieses Subjekt zugleich ein passives oder pathetisches oder reflektierendes ist, ein leidendes Subjekt und ein urteilendes oder aktives oder bestimmendes Subjekt. Ein Subjekt, das, indem es das Leiden identifiziert, weiß, dass es Letzteres durch alle verfügbaren Mittel zum Schweigen bringen muss. Genau, das Leiden soll zum Schweigen gebracht werden. Aber wozu, auch wie Nietzsche schrieb, man braucht die Krankheit doch auch das Leiden ist der Erkenntnis förderlich. Ich würde das Leiden aus meinem Leben auch nicht entfernen wollen. Ist ein absurder Gedanke. Die letzten Menschen, schreibt Nietzsche, blinzen glücklich und nehmen ihre Medikamente für die Nacht und haben halt nur noch ein laues Glück, aber dafür auch kein richtiges Leiden mehr. Das ist für mich wirklich die Hölle. Das ist für mich so wirklich die Vorstellung einer Welt, die nicht mehr lebenswert wäre. Diese großen Affekte und Leidenschaften, die sind für mich schon unverzichtbar. Und Leidenschaft, ja, wie Jan Frodeno im Aufwand-Podcast sagte, der Triathlet steckt in Leidenschaft ja schon das Leiden drin. Das Leiden gehört also überhaupt nicht abgeschafft, sondern ist die Grundlage jeder großen Leidenschaft. Die Wissenschaft schafft Wissen, ja, und die Leidenschaft schafft Leiden. Punkt 2. Die Politik ist der Ethik untergeordnet, jedenfalls wenn man sie vom einzig in dieser Sache wirklich wichtigen Standpunkt aus betrachtet. Das mitfühlende und empörte Urteil des Zuschauers der Begebenheit. Ja, das Mitfühlen, da können wir auch schon ganz schön misstrauisch dagegen sein mit Nietzsche. Ich als Nietzscheaner sage hier auf jeden Fall, wo von Mitleid geredet wird, da rümpfe ich erstmal die Nase. Drittens, das Böse ist das, was dem Guten den Platz zuweist und nicht umgekehrt. Das hatte ich ja schon erwähnt. Viertens, die Menschenrechte sind Rechte zum Nichtbösen. Weder beleidigt noch verletzt werden an seinem Leben. Klammer, Grauen vor dem Mord und der Hinrichtung. Klammer zu. Noch am Körper. Klammer, Grauen vor der Folter, vor den Misshandlungen und vor der Hungersnot. Klammer zu. Noch in seiner kulturellen Identität, Grauen vor der Erniedrigung der Frauen, der Minderheiten und so weiter. Die Macht dieser Lehre besteht bei erster Annäherung in ihrer Evidenz. In der Tat weiß man aus Erfahrung, dass das Leiden nicht verborgen werden kann. Schon die Theoretiker des 18. Jahrhunderts hatten aus dem Mitleid, aus der Identifikation mit dem Leiden des Lebewesens, die wichtigste Triebfeder für die Beziehung zum anderen gemacht. Dass die Verderbtheit, die Gleichgültigkeit oder die Grausamkeit der politischen Führer die Hauptgründe für ihren Verruf waren, das wussten bereits die griechischen Theoretiker der Tyrannis. Dass es leichter ist, über das Böse einen Konsens zu erzielen als über das Gute, das haben die Kirchen erfahren. Es war für sie immer leichter anzugeben, was man nicht machen durfte. Ja, dass man sich mit der Enthaltung abfinden solle, als auszumachen, was zu tun sei. Erinnert mich nur an Nietzsche, der schreibt, dass ihm grundsätzlich einfach eine Moral lieber ist, die ihm sagt, tu das, als eine Moral, die ihm sagt, tu das nicht. Vor allem eine Moral würde er sich wünschen, die ihm sagt, tu das immer wieder und wieder. Und genau das sagt Badiou in diesem Buch, hier werden wir später sehen, der einfach sagt, diese Treue zu dem Wahrheitsprozess, das ist die wahre Ethik, zu sagen, du sollst weiter podcasten. Wenn das hier mein Wahrheitsprozess ist, dann muss ich dem treu bleiben und spüre hier diesen Imperativ und muss dem alles unterordnen, damit ich dem Bruch treu bin, wie Badiou schreibt. Dieses Ereignis, das der Podcast in meinem Leben darstellt, ist so ein Bruch in meinem Leben. Aber diesem Bruch, diesem außer sich sein, muss ich irgendwie treu bleiben und sagen, dass das eine Ereignis, das außerhalb der Kontinuität meines Seins steht, wo alles nur so vor sich hin plätschert und der Fluss des Lebens so, ja, die Gewohnheiten. Aber der Podcast, das, was mir gezeigt hat, dass vielleicht eine transzendente Kraft doch hier auf Erden spürbar ist. Und dem muss ich treu sein, weil es meine Wahrheit ist. Und in dem Maße, wie man treu sein kann, das halt der Maßstab der Ethik. Eine Ethik ist nur so gut, wie sie mich dazu anleiten kann, dem treu zu sein, was mein Wahrheitsprozess ist. Und ja, eine Ethik, die sagt, was alles nicht zu tun sei, ist von vornherein ein bisschen kindisch, ein bisschen zu einfach. Darüber hinaus ist es gewiss, dass jede ihres Namens würdige Politik bei den Vorstellungen beginnt, die sich die Leute über ihr Leben und über ihre Rechte machen. Man könnte also sagen, dass dies ein Korpus von Selbstverständlichkeiten ist, das einen planetarischen Konsens herstellen und sich die Kraft zu seiner Durchsetzung verschaffen kann. Und dennoch muss man die These aufstellen, dass dies falsch ist, dass diese Ethik in Anführungszeichen unzusammenhängend ist und dass die ganz offensichtlich zeigende Wirklichkeit die Entfesselung der Egoismen, das Verschwinden oder die äußerste Unsicherheit der emanzipatorischen Politik, die Vervielfältigung der ethnischen in Anführungszeichen, Gewaltsamkeiten und die Universalität der wildwüchsigen Konkurrenz ist. Genau, das alles ist also die sich zeigende Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit können wir nicht einfach ignorieren und sagen, ja, aber immerhin auf der moralisch, auf der diskursiven Basis haben wir doch hier unsere schönen Menschenrechte Und ja, das ist diese brutale Wirklichkeit, die er hier 1993 beschrieben hat, zu der Zeit rum, als ich geboren wurde. Und er hat das hier ja sehr treffend beschrieben, in welche Welt ich da hineingeboren wurde. Eine heuchlerische, eine sehr moralische Welt. Gut, aber jetzt kommen wir hier zu Kapitel 3. Das ist wirklich, was ich mir eigentlich notiert hatte. Ich kann diesen Teil eigentlich ganz zu Ende lesen. Kapitel 3. Ist der Mensch ein lebendes Tier oder unsterbliche Einzigartigkeit? Im Zentrum der Frage befindet sich die Annahme eines universellen menschlichen Subjekts, das fähig wäre, die Ethik den Menschenrechten und den humanitären Akten unterzuordnen. Wir haben gesehen, wie die Ethik die Identifizierung dieses Subjekts unter die universelle Anerkennung des ihm bereiteten Bösen unterordnet. Die Ethik definiert also den Menschen als Opfer. Man wird einwenden, aber nein, sie vergessen das aktive Subjekt, das gegen die Barbarei antritt. Sagen wir in der Tat genau, der Mensch ist das, was sich selbst als Opfer wiederzuerkennen vermag. Diese Definition muss man als unannehmbar erklären und das aus drei Hauptgründen. Genau, das ist also die zeitgenössische, die Mainstream-Version der Ethik, die Badiou hier zurückweist, der Mensch als Opfer. Erstens, zunächst, weil der Zustand als Opfer, als leidendes Tier, als abgezehrter Sterbender den Menschen mit seiner animalischen Struktur, mit seiner ganz einfachen Identität als Lebendigen assimiliert, klammert das Leben, sagt Bichat, ist nur die Gesamtheit der Funktionen, die dem Tod Widerstand leisten. Klammer zu. Ach, sehr gutes Zitat hier. Gesamtheit der Funktionen, die dem Tod Widerstand leisten. Ja klar, mein Körper würde einfach so verfallen, wenn es nicht weiter diese Funktionen geben würde, die sagen würde, ja, irgendwie neuen Sauerstoff immer zu für neue Nahrung und dadurch wird diesem natürlichen Verfallsprozess entgegengewirkt und genau die Summe dieser Funktionen, die das aufhalten will, dass mein Körper so abstirbt, ist das Leben. Ja, aber das ist halt zu animalisch, schreibt Badiou, das wird hier assimiliert. Da können wir auch an Agamben denken, diese Spaltung in das biologische Leben und das kulturelle. Andererseits, der Mensch soll nur noch so mit dem nackten Leben identifiziert werden und sagt halt, ja, aber das muss ja so wichtig sein, weil es ja die Grundlage ist zu allem anderen. Also lese ich heraus aus diesem ersten Satz von Badiou, das ja führt zu einer degenerativen Sicht des Menschen, zu einer Sicht, auf die den Menschen so reduziert auf das Animalische. Weiter im Text. Gewiss, die Menschheit ist eine tierische Gattung. Sie ist sterblich und lebt vom Beutezug. Aber keine von diesen beiden Charakteristiken vermag sie in der Welt der Lebewesen als Singularität hervorzuheben. Als Henker ist der Mensch die tiefste Erniedrigung eines Tiers. Aber man muss den Mut haben, um zu sagen, dass er als Opfer im Allgemeinen nicht besser ist. Alle Berichte von gefolterten und ehemaligen Konzentrationslagerhäftlingen zeigen deutlich, wenn die Henker und Bürokraten der Kerker und Lager ihre Opfer wie dem Schlachthof bestimmte Tiere behandeln können, mit denen sie, die gut ernährten Kriminellen, nichts Gemeinsames haben, so liegt der Grund dafür darin, dass die Opfer geradezu zu solchen Tieren geworden sind. Es ist alles Nötige dafür gemacht worden. Dass einige jedoch noch Menschen sind und es zur Schau stellen, ist eine bewiesene Tatsache. Aber dies ereignet sich geradezu durch eine unerhörte Anstrengung dessen in ihnen, was nicht mit einer Opferidentität zusammenfällt. Anstrengung, die ihre Zeugen zu einer leuchtenden Anerkennung erweckt und die diese Zeugen wie einen fast unverständlichen Widerstand begrüßen. Dies ist der Mensch, wenn man es recht bedenken will, nämlich durch die Tatsache, wie Valdam Chalamov in seinem Récit de la vie de Caen sagt, dass es sich um ein Tier handelt, das anders als die Pferde nicht mit seinem hinfälligen Körper Widerstand leistet, sondern durch seinen Starrsinn zu bleiben, was er ist, also eben etwas anderes als ein Opfer, etwas anderes als ein Sein für den Tod und also etwas anderes als ein Sterblicher. Sein für den Tod ist hier mit Bindestrich geschrieben, das ist ein Begriff von Heidegger, glaube ich, Martin Heidegger, der wichtigste Philosoph des 20. Jahrhunderts, jedenfalls, ja, hat das so gesagt, in universitären Kreisen. Badiou behauptet hier, der Mensch ist aber was anderes als ein Sterblicher. Ein Unsterblicher ist der Mensch. Dies beweisen die schlimmsten Situationen, die ihm auferlegt werden können. Jedenfalls, wenn er sich in der vielgestaltigen und habgierigen Lebensflut vereinzelt. Um überhaupt etwas über den Menschen zu denken, muss man von diesem Ausgangspunkt anfangen zu denken. Derart, dass, wenn es Menschenrechte gibt, es sicherlich nicht Rechte auf das Leben gegenüber dem Tod oder Rechte des Überlebens gegenüber dem Elend sind. Es sind die Rechte des Unsterblichen, die sich für sich selbst behaupten, oder die Rechte des Unendlichen, die ihre Souveränität über die Kontingenz des Leidens und des Todes ausüben. Dass wir letztendlich alle sterben und nur Staub übrig bleibt, ändert nichts an der Identität des Menschen als Unsterblichen in dem Augenblick, in dem er entgegen dem Tier sein wollen, dem er durch die Umstände ausgesetzt ist, das bejaht, was er ist. Und jeder Mensch ist unvorhergesehenerweise, man weiß es, fähig, diese Unsterbliche in großen oder kleinen Umständen für eine ganz gleich wie bedeutende oder unbedeutende Wahrheit zu sein. In allen Fällen ist die Subjektivierung unsterblich und macht den Menschen aus. Außerhalb dieser Tatsache gibt es eine biologische Art, ein Zweifüßler ohne Federn, dessen Charme nicht offensichtlich ist. Genau, er schreibt also, Subjektivierung ja, aber halt von diesem Punkt der Wahrheiten ausgehend, dass der Mensch kein Sterblicher ist, sondern sich in Extremsituationen, wo er so vereinzelt ist, wo er nicht mehr in dieser Masse ist, sondern wirklich auf sich selbst, aus sich selbst eine neue Kraft schöpft, zum Widerstand oder zu was auch immer, dass wir hier von einem Subjekt reden können, aber nicht auf die amorphe Masse der gesamten Menschheit beziehungsweise unterstellen können, das Subjekt ist etwas, was uns qua reiner biologischen Existenz innewohnt. Wenn man nicht von hier aus anfängt, was ganz einfach so ausgedrückt wird, der Mensch denkt, der Mensch ist aus einigen Wahrheiten gewebt, das ist also Badiou's Anfang. Wenn man den Menschen mit seiner bloßen Wirklichkeit als Lebenden identifiziert, kommt man unvermeidlich beim wirklich Gegenteiligen dessen an, was dieses Prinzip anzuzeigen scheint. Denn dieser Lebende ist in Wirklichkeit verächtlich und man wird ihn verachten. Man wird ihn verachten, ja. Wer sieht nicht, dass in den humanitären Expeditionen, den Einmischungen, den karitativen Landungstruppen das angenommene universelle Subjekt gespalten ist? Auf der Seite des Opfers ist es das verstörte Tier, das man auf dem Bildschirm zeigt. Auf der Seite des Wohltäters sind es das Gewissen und der Imperativ. Und warum bringt diese Spaltung immer dieselben in dieselben Rollen? Wer spürt nicht, dass diese zum Elend der Welt sich neigende Ethik hinter ihrem Opfermenschen, den guten Menschen, den weißen Menschen verbirgt? Da die Barbarei dieser Situation nur in Begriffen der Menschenrechte gedacht wird, während es sich immer um eine politische Lage handelt, die ein politisches Praxisdenken erfordert und für die immer authentische Akteure zur Stelle sind, wird sie vom erhabenen Standpunkt unseres scheinbaren zivilen Friedens als unzivilisiert sein angesehen, das vom Zivilisierten eine zivilisierende Intervention erheischt. Nun, jede Intervention im Namen der Zivilisation erheischt eine vorgängige Verachtung für die ganze Situation, einschließlich der Opfer. Und daher ist die Ethik zeitgenössisch, nach Jahrzehnten mutiger Kritik am Kolonialismus und Imperialismus, der schmutzigen Selbstbefriedigung der Bewohner des Westens, der eingehämmerten These, wonach das Elend der Dritten Welt das Ergebnis ihrer Unerfahrenheit, ihrer eigenen Eitelkeit, kurz ihres Untermenschentums sei. Sehr gut, was ihr am Ende schreibt. Ich muss nochmal zurückgehen. Was er hier schrieb, kurz in der Mitte, die Barbarei dieser Situation kann also nur in den Begriffen der Menschenrechte gedacht werden, wo es doch eigentlich in so einer Lage, wo wir jetzt sagen müssen, wenn wir es da irgendwie eingreifen, im Irak oder so, hier ist doch immer nur eine politische Situation. Ist ja auch völlig klar, dass da politische Interessen dahin standen. Ist egal jetzt, ob es wegen dem Öl war oder wegen der Währung, was Saddam Hussein irgendwie vom Dollar abkoppeln wollte. Egal, aber es geht ja um eine politische Lage, mit die politisches Praxisdenken erfordert. Genau, es geht hier um dieses Praxisdenken, da auf die Spur zu kommen, was ist diese Praxis, was veranstaltet Saddam Hussein hier, wie stellen sich die Amerikaner dazu. Aber es geht scheinbar, es wird im Begriff des Rechts formuliert, der Menschenrechte, so als ging es hier um eine juristische Frage. Ja, wir haben jetzt halt die Pflicht, irgendwie da einzugreifen. Es ist so, dass die Menschenrechte anscheinend nicht gewahrt werden können im Irak oder sonst wo. Libyen war es natürlich besonders eklatant, dieser Diskurs der Menschenrechte 2011. Dann aber, was hier im letzten Abschnitt stand, diese Verachtung. Ja klar, wenn der Westen dann da so eingreift, dann schwingt da so eine Verachtung für diese Untermenschen mit. Das ist halt, was ich zum Ausdruck gebracht habe, wie wir auf diese Länder in Südamerika schauen, dass die nicht in der Lage sind, richtig zu wirtschaften, ein richtiges Gesundheitssystem aufzubauen, sondern nein, unsere Hilfsgelder werden dort immer verschwendet und ja, die Leute dort sind einfach korrupt. Wie ich da nachgelesen habe, in diesem Buch von Gabi Weber über die Verstrickung von Mercedes-Benz in Argentinien, ja, war auch Perón, der damalige argentinische Präsident, korrupt und hat viele der Fahrzeuge von Mercedes dann an seine Kumpanen gespendet, die ja einfach an Parteigenossen oder die irgendwelche bei irgendwelchen Parteiveranstaltungen dann so als Gewinn wurden dann Mercedes-Fahrzeuge verschenkt, an, ja, einfach so zum Spaß, einfach so, um die eigene Popularität zu erhöhen. Perón, ein sehr interessanter Mann, der irgendwie da zwischen Links- und Rechtspopulismus schwankt, der damals schon eigentlich das eingeführt hat, dass das Links-Rechts-Schema keinen Sinn mehr hat. Aber genau, was ich da gedacht habe dann beim Lesen, dass ja, auch die Argentinier sind korrupt, aber die viel größere Korruption ist doch wirklich das, was hier von deutscher Seite geschehen ist, dass dieses Kapital auf so geordnete, auf so disziplinierte Weise hier gesichert und dann gewaschen und zurücktransferiert werden konnte. Das ist doch wirklich die viel größere und unethischere Korruption, zu der halt nur wir Deutschen fähig sind. Das ist unser Übermenschentum, dass wir so viel gerissener sind in unseren Lügen, in unseren dunklen Machenschaften. Und da, klar, verachtet man halt dann schon die Einwohner der dritten Welt so ein bisschen und sagt, ja, mein Gott, also die haben es hier irgendwie noch nicht so drauf, wie sich hier am meisten unter den Nagel reißen können in diesem grenzenlosen Wettbewerb des Kapitalismus. Ja, das, was soll man machen? Das kann man jetzt halt, das Einzige, was wir machen können, ist wirklich diese humanitären Interventionen. Aber das Wichtige von Badiou, das ist immer schon diese Verachtung. Der ganze Diskurs der Menschenrechte ist immer schon mit so einer latenten Verachtung durchzogen. Gut, jetzt ist es wohl so in den 90ern, dass die dass davor, in den 60ern natürlich durch die Studenten gewollten, mutige Kritik am Kolonialismus und Imperialismus gab. Aber dann wurde es uns halt so eingehämmert, dass das irgendwie, dass das Elend der dritten Welt Ergebnis ihrer Unerfahrenheit, Eitelkeit, Untermenschentum sei. Das sind nicht ganz. Diese Sätze hier sind nicht ganz eindeutig. Diese Selbstbefriedigung der Bewohner des Westens, sich so, ja, wie Marlon Grun auch schrieb, dass Kritik so nutzlos ist, und es ist vielleicht schon richtig, wenn man nur kritisiert und keinen Plan entwirft, wie man das verbessern kann, wie man diese falsche Gesellschaft auflösen und die richtige Struktur aufbauen kann. Wenn man das nicht schafft, dann ist die Kritik tatsächlich nur so eine Selbstbefriedigung der Bewohner des Westens. Dann aber weiter hier. Jetzt kommt der wirklich interessante Teil. Zweitens. Weil zweitens, wenn der ethische Konsens sich auf dem Anerkennen des Bösen gründet, daraus resultiert, dass jeder Versuch, die Menschen um eine positive Idee des Guten herum zu versammeln und noch mehr den Menschen durch ein solches Projekt zu identifizieren, in Wirklichkeit die wahre Quelle des Bösen selbst ist. Dies trichtet man uns nunmehr seit 15 Jahren ein. Jedes Projekt einer Revolution, das als utopisch bezeichnet wird, endet, sagt man uns, in einem totalitären Alb. Jede Willensanstrengung, eine Gerechtigkeits- oder Gleichheitsidee in die Wirklichkeit umzusetzen, endet beim Schlimmsten. Jeder kollektive Willen zum Guten macht das Böse. Nun, solch eine Sophistik ist verheerend. Ja, das also diese Sophistik, die uns sagt, was Mao und Stalin gemacht haben, ja okay, sie wollten das Gute, aber haben dadurch noch mehr Böses erreicht. Und das ist halt das, was leider immer wieder geschehen wird. Deshalb bitte keine Revolution mehr machen, weil sobald sich Leute um die Idee des Guten versammeln und sagen, es müsste mal gerechter zugehen, brauchen hier nicht mehr diese Klassengesellschaft, diese Spaltung zwischen Proletariat und Bourgeoisie, diese Diktatur der Bourgeoisie, der herrschenden, kapitalbesitzenden Klasse müssen wir abschaffen. Eine Idee des Guten, eine solche Idee ist also abzulehnen, so sagt uns die zeitgenössische Sichtweise, weil wer das Gute will, der macht unwillentlich das Böse. Das ist also ja, reine Absurdität, reine Sophistik, also eine Sprachspielerei. Nun, solch eine Sophistik ist verheerend. Denn wenn es sich nur darum handelt, gegenüber einem a priori anerkannten Bösen das ethische Engagement für gültig zu erklären, wie erklärt es sich dann, dass man überhaupt eine Transformation dessen, was ist, ins Auge fasst? Wo wird der Mensch die Kraft schöpfen, der Unsterbliche zu sein, der er eigentlich ist? Welches wird das Schicksal des Denkens sein, von dem man wohl weiß, dass es bejahende Erfindung ist oder dass es gar nicht ist? In Wirklichkeit ist der von der Ethik bezahlte Preis ein zäher Konservatismus. Die ethische Auffassung von Menschen ist nicht nur letzten Endes entweder biologisch, Klammer Bilder von den Opfern, Klammer zu, oder westlich, Klammer Zufriedenheit des bewaffneten Wohltäters, Klammer zu, sondern sie untersagt jede breite positive Sicht der Möglichkeiten. Was uns hier angepriesen wird und was die Ethik legitimiert, ist in Wirklichkeit die Erhaltung seines Besitzes durch den vorgeblichen Westen, in Anführungszeichen. Mit diesem Besitz als Grundlage, materieller Besitz, aber auch Besitz des Seins, Besitz seines Seins, bestimmt die Ethik das Böse als gewissermaßen das, wovon sie nicht den Nießbrauch hat. Sehr gut. Was wir also im Westen, in den Industriestaaten, die so am reichsten, am weitesten entwickelt sind, was wir nicht brauchen können, wovon wir jetzt keinen weiteren Nutzen haben, das definieren wir einfach mal als das Böse. Und sagen, also das ist offensichtlich böse. Und alles, was unseren Besitz so erhält, was das so erhält, unseren Reichtum, den wir uns unrechtmäßig angeeignet haben, das ist das Gute. Unrechtmäßig sage ich ja, weil durch die Kolonisation und so weiter, also auch durch Verbrechen, ja, war auch harte Arbeit dabei und Erfindungsreichtum, aber das alles in allem, das Gesamtbild betrachtet, ist es ein großes Bild des ja, Verbrechens, der Barbarei oder Barbarei, auf der diese Zivilisation, scheinbare Zivilisation gründet. Aber worauf ich hier noch kommen muss, ist dieser Besitz des Seins. Wir im Westen besitzen also nicht nur die materiellen Güter, sondern auch unser Sein. Das verstehe ich nun so, dass wir die Diskurshoheit haben, dass wir uns als souverän begreifen können und sagen können, ja, dieses Sein ist wirklich unseres. Wir sind hier Herren unserer selbst, wir können selbst bestimmen, wir legen hier die Diskursregeln für die ganze Welt fest und die Afrikaner sind in diesem Sinn nicht im Besitz ihres Seins, weil sie sich orientieren müssen an den Strukturen der großen Weißen aus den Industriestaaten, die sagen, wie die Wirtschaft funktioniert, was die richtige Art zu leben ist, was ethisch ist, was unethisch ist. Ja, also die sind nicht nur materiell abgehängt, sondern auch philosophisch in diesem Sinne, dass sie nicht über diese Souveränität verfügen, sich selbst zu definieren. Nun, Der Mensch erhält sich als Unsterblicher vom Unberechenbaren und vom Unbeherrschten. Er erhält sich durch das Nichtseiende. Ein Satz, der jetzt hier kursiv gedruckt ist, weil wohl so wichtig ist. Ich verstehe noch nicht ganz, aber nochmal. Nun, der Mensch erhält sich als Unsterblicher vom Unberechenbaren und vom Unbeherrschten. Er erhält sich durch das Nichtseiende. Den Anspruch zu erheben, dass man ihm untersagt, sich das Gute vorzustellen, seine kollektiven Kräfte ihm unterzuordnen, an der Heraufkunft von ungeahnten Möglichkeiten zu arbeiten und das, was sein kann, als radikalen Bruch mit dem, was ist, zu denken, das bedeutet, ihm ganz einfach die Menschheit selbst zu untersagen. Ja, wenn wir uns verbieten, an das Gute zu denken und unser Leben in diesen kollektiven Kampf, in die Entfesselung der Kräfte, der kollektiven Kräfte für den Kampf für das Gute zu stellen, wenn man das dem Menschen untersagt, nimmt man ihm die Menschlichkeit weg. Und das ist aber genau das, was die heutige Ethik macht. Wie er da vorher schrieb, jedes Denken ist entweder schöpfende, schöpferische, bejahende Erfindung oder gar nicht. Also ja, entweder man denkt so, dass man Neues erfindet oder halt gar nicht. Das andere ist dann dieses Nachbeten von alten Lehrsätzen. Dazu braucht es kein Denken. Ja. Jetzt aber, wir sind hier bald am Ende dieses ersten Teils. Punkt 3. Wir müssen hier schon komplett sein. Lese ich das hier vor. Punkt 3. Schließlich macht es die Ethik durch ihre negative und a priorische Bestimmung des Bösen unmöglich, die Einzigartigkeit der Situation zu denken, was der notwendige Anfang aller recht eigentlich menschlichen Handlung ist. Ja. So wird der Arzt, der sich der ethischen Ideologie verbunden weiß, in Versammlungen und Kommissionen alle Arten von Betrachtungen aussehen über die Kranken, die genauso beurteilt werden wie die undeutliche Masse der Opfer durch den Parteigänger der Menschenrechte. In Anführungszeichen menschliche Totalität von wirklichen Untermenschen. Menschliche Totalität. Ja, die also wirklich für Untermenschen gehalten werden. Aber derselbe Arzt wird keine Unschicklichkeit darin sehen, dass diese Person nicht im Krankenhaus mit allen notwendigen Mitteln behandelt wird, weil sie keine Papiere oder keine Sozialversicherung besitzt. Noch einmal. Kollektive Verantwortlichkeit verpflichtet. Was dabei zu kurz kommt, ist, dass es nur eine einzige ärztliche Situation gibt, nämlich die klinische Situation, und dass man keinerlei Ethik benötigt, sondern nur ein klares Verständnis dieser Situation. Um zu wissen, dass unter diesen Umständen der Arzt nur Arzt ist, wenn er diese Situation unter Beachtung der Regel des maximal Möglichen angeht, nämlich diese Person, die ihn darum bittet, also handelt es sich hier nicht um ein Einmischen, bis zum Ende zu behandeln mit allen ihm bekannten Mitteln und ohne irgendetwas anderes zu berücksichtigen. Und wenn man ihm aus Gründen des staatlichen Budgets, der Sterblichkeitsstatistik oder der Gesetze über die Zuwanderung verbieten will, ihn zu behandeln, dann möge man ihn der Polizei übergeben. Selbst dann wäre seine strikte hippokratische Pflicht, ihnen mit Gewalt gegenüberzutreten. Die Ethikkommission und das sonstige Geschwätz über die Kosten der Gesundheit und die Verantwortung der Verwaltung haben überhaupt nichts mit der eigentlich ärztlichen Situation zu tun und können daher in Wirklichkeit gar nicht anders, als die Treue zum Arztsein zu verbieten. Denn dieser Situation treu sein würde bedeuten, alle ärztlichen Konsequenzen aus dieser Situation möglichst zu ziehen. Oder, wenn man so will, im Rahmen des Möglichen das Wirklichkeit werden zu lassen, was diese Situation an bejahender Humanität enthält. Das heißt, zu versuchen, der Unsterbliche dieser Situation zu werden. In der Tat braucht die bürokratische Medizin, die der ethischen Ideologie untergeordnet ist, die Kranken als unterschiedslose oder statistische Opfer. Aber sie kommt rasch in jeder effektiven und einzigartigen Situation bei Bedarf ins Gedränge. Daher beschränkt sich die ethische, verantwortliche und verwaltete Medizin auf die verwerfliche Haltung, zu entscheiden, welche Kranken das französische Gesundheitssystem behandeln kann und welche es zum Sterben in die Vororte von Kinshasa zurückschicken soll, weil es das Budget und die öffentliche Meinung fordern. Sehr gut ist hier auch, was ich bei Sarah Wagenknecht nochmal gehört habe im Video, dass es eine Studie gibt, eine amerikanische Studie, wonach eine 10%ige Erhöhung des Personals an Krankenpflegern im Krankenhaus senkt die Sterberate um 11%. Also das ist so eine Studie, die für mich intuitiv einleuchtend ist, dass man sagt, ja, natürlich, auch vor Corona waren die Krankenhäuser auch hier in Deutschland schon unterbesetzt an Pflegepersonal und da sind Menschen gestorben, weil einfach nicht die, weil sie nicht die mögliche nötige Pflege bekommen haben, weil Gerätschaften in der Intensivstation gefehlt haben. Viel häufig, denke ich, ist Personalmangel das eigentliche Problem. Und diese Menschen werden einfach sterben gelassen. Und man weiß, dass man so einfach was dagegen tun könnte, indem man ein bisschen mehr zahlt. Das ist laut Sarah Wagenknecht 300.000 ausgebildete Krankenpflegerinnen und Pfleger in Deutschland gibt, die ihren Beruf verlassen haben, die man aber durch höhere Gehälter wieder dazu bringen könnte, einzusteigen. Also da gab es Umfragen unter denen und die Hälfte von denen sagt, dass sie es sich vorstellen könnten, bei verbesserten Rahmenbedingungen in ihren Beruf zurückzukehren. Also hier wäre es so einfach, durch höhere Gehälter und durch ja, bessere Arbeitsbedingungen, weniger Überlastung für das Personal, das da arbeitet, wäre es so einfach dafür zu sorgen, ja, dass weniger Menschen sterben. Einfach darum, weil unser Gesundheitssystem nicht noch nicht mal für die Deutschen, für die Einheimischen das zur Verfügung stellen will, was eigentlich nötig wäre. Und ja, eigentlich ist auch diese Begrenzung auf das Nationalvolk ja aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen. Und dass man also Leute zum Sterben zurückschickt nach Afrika, ist schon ganz normal eingepresst in unser ethisches Gesundheitssystem. Aber ja, der Unsterbliche dieser Situation werden, das muss der Arzt in diesem Fall und sich nicht an irgendeiner bürokratischen Ethik orientieren. Der Unsterbliche werden, es ist nicht so schwierig herauszufinden, was ist das Richtige zu tun, einfach diesen Kranken zu behandeln mit allen ihm bekannten Mitteln. Aber ja, irgendwas wollte ich hier noch sagen, nämlich zu was Persönliches über ja, mein Vater. Ich hatte das ja schon angesprochen. Mein Vater macht dieses Argument, dass die Krankenhäuser auch effizient sein müssen, weil er als Steuerzahler würde doch wohl nicht wollen, dass sein Steuergeld verschwendet wird. Und das ist erstmal auf einer ganz grundlegenden ontologischen Ebene falsch, dass der Staat sich durch Steuergeld finanzieren würde. Das müssen wir mit Flassbeck und den Theorien der Autoren aus dem Makroskop-Dunstkreis muss ich das zurückweisen. Der Staat ist in dem Sinne nicht darauf angewiesen. Er ist darauf angewiesen, Steuern zu erheben, um seine Macht zu demonstrieren, um seine Macht zu festigen, dass jeder Bürger dazu verpflichtet ist, diese Währung anzuerkennen. Aber um sich zu finanzieren, ist offensichtlich, dass der Staat auch die Gewalt über das Geldmonopol hat, also jederzeit Geld drucken kann und dass es schlicht eine Lüge ist, eine Falschaussage ist, zu behaupten, eine höhere Geldmenge würde automatisch zu mehr Inflation führen. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube hier in Deutschland, ja, weil man einfach aus der Geschichte so das ziehen will, was einem so in den Kram passt und dann immer an die Hyperinflation gedacht wird hier in Deutschland. Ist das nicht die Diskussion, hier wollte ich nur anbringen, auf der rein ontologischen Ebene ist diese Voraussetzung schon mal zurückzuweisen, dass der Staat so funktionieren würde, dass er angewiesen ist, seine Ausgaben danach richten muss, wie viel Einnahmen er durch Steuereinnahmen hat. Nein, kann sich jederzeit am Finanzmarkt refinanzieren und vor allem wir starken Industrieländer sind in keiner Weise abhängig von den Finanzmärkten, sondern Länder wie Argentinien und Südamerika, ja da schon, weil sie so klein sind und zum Spielball große Finanzmärkte werden, aber wir in Deutschland, in Europa und in den USA sind wir die großen Player und das habe ich schon mal gesagt in Folge 21, glaube ich, dass es einfach Dummheit ist zu glauben, wir müssten uns jetzt in den Regeln der Finanzmärkte anpassen, sondern das ist diese neoliberale Ideologie, die uns weismachen will, die Politik könnte gar nichts mehr tun, wir müssen jetzt halt diese wissenschaftlichen Grundsätze aus der Wirtschaftswissenschaft befolgen, weil ja, also wir sind den Finanzmärkten ausgeliefert, wenn die uns den Geldhahn zugedrehen, ja, dann kriegen wir keinen Kredit mehr, wer wird Griechenland noch was leihen? Aber Griechenland könnte sich, das ist einfach eine falsche Vorstellung, Griechenland könnte sich immer weiter neues Geld drucken, außer in der Situation jetzt mit dem Euro, weil Griechenland und alle Euro-Länder ihre Souveränität über ihre Währung aufgegeben haben und eben nicht mehr souverän entscheiden können und da abhängig sind von dem, was Brüssel sagt und sagt, ja okay, du kriegst noch Geld, du und nur unter diesen Auflagen. Also dieses ganze Problem, mit, dass jetzt Länder wie Griechenland, Italien haben, dass sie sich nicht refinanzieren können am Kapitalmarkt oder zu hohe Zinsen zahlen müssen, das ist nur auf diesem Souveränitätsverlust begründet, dass man den Euro eingeführt hat. Ja, und würde sonst nicht existieren. Es ist also ein ideologisches Phantasma, das mit Absicht so aufgebaut wurde, weil man als die große Glaubenserzählung ist, die Erzählung der Effizienz, wie ich meinte, dass wir uns alle anstrengen müssen, um dem Kapitalgott zu zeigen, wie wichtig er uns ist und dass wir alles tun werden, um ihn zufriedenzustellen. Und dass das natürlich dieser Kultus ist, dass wir sagen, wir müssen uns den Erwartungen der Märkte anpassen und diese Sparmaßnahmen, Lohnkürzungen durchführen, vor allem Lohnkürzungen sind eben das, was völlig irrational ist, wo Flassbeck sagt, der Lohnmarkt, der Arbeitsmarkt ist nun mal kein Kartoffelmarkt, beim Kartoffelmarkt wird es stimmen, dass ein geringerer Preis zu höherer Nachfrage nach Kartoffeln führt, aber beim Arbeitsmarkt ist es falsch, der ist kein Kartoffelmarkt. Ein geringerer Preis für Arbeit führt nicht automatisch zu höherer Nachfrage für Arbeit. Und das ist sehr leicht einzusehen in der Tat, dass, wenn man die Löhne kürzt, wie es in Argentinien auch jetzt in den letzten 5 Jahren wieder geschehen ist unter Mauricio Macri, die Löhne um 50% oder 40% einfach mal kürzt, dass dann auch die Nachfrage einbricht, dass die Leute nicht mehr so viel zum Ausgeben haben wie vorher und dass deshalb die Unternehmen auch in Bedrängnis kommen, ihre Produkte nicht mehr absetzen können, die sich in den Lagerhallen stapeln und sie deshalb die Leute weiter entlassen müssen. Das heißt, ein geringerer Preis für Arbeit, geringerer Lohn führt zu höherer Arbeitslosigkeit und nicht zu niedrigerer, weil der Arbeitsmarkt kein Kartoffelmarkt ist. Aber ja, das zum Thema der Verschwörungstheorien in den Wirtschaftswissenschaften, die im Großen und Ganzen eine einzige Verschwörergilde ist von Leuten, die sich verschworen haben, um der Menschheit massiven Schaden zuzufügen, mit dem Ziel, ihre geistigen Fantasiegebilde da auszuleben und denen irgendwie Geltung in der Wirklichkeit zu verschaffen, so als ob, wenn es ihnen so viel Spaß macht, warum nicht einfach im stillen Kämmerlein? Aber okay, war hier nur der erste Punkt mit diesem ontologischen, dass dieses Argument meines Vaters, wie ich meinte, also von vornherein zurückzuweisen ist, das Geld des Steuerzahlers und so weiter. Aber egal. Das ist schwierig auf der Basis zu argumentieren, weil es kontraintuitiv ist. Klar ist es nicht so einfach zu begreifen, dass der Staat im Großen viel ganz anders funktioniert als ein Privathaushalt. Und es ist auch für einen privaten Haushalt, ja, ist es ja richtig, auch aus meiner Sicht sparsam zu sein. Und ich werfe mir das vor, dass auch ein Laster, was ich ist, dass ich so viel ausgib. Und jetzt vielleicht durch meine Freundin erst jetzt so auch wieder ein bisschen ökonomischer wirtschaften kann. Weil es auch im Französischen diesen Ausdruck gibt, la bourgeoise, die Frau wird da so als die Bourgeoise bezeichnet, weil sie diejenige ist, die die Hosen anhat und so über die wirtschaftlichen Ausgaben verfügen kann. Genau, das erhoffe ich mir jetzt auch in meiner Beziehung. Aber abgesehen davon wollte ich hier jetzt zur zweiten Stufe übergehen. Diese Fundamentalkritik ist vielleicht nicht so sinnvoll, weil es kontraintuitiv ist. Aber was wir hier kritisieren können an dieser Auffassung, dass die Krankenhäuser effizient sein müssen, war, wie ich sagte, dass dieses Aufzeichnen, diese Bürokratisierung auch ein erheblicher Kostenfaktor ist, was die Leute davon abhält, die wirklich wichtige Arbeit zu machen, den Menschen zu helfen. Aber ja, worauf ich jetzt noch hinaus wollte, war nämlich, was ich so zynisch finde von solchen Leuten, wie mein Vater, muss ich hier leider zitieren, dass er es, obwohl er es ja aus der eigenen Familie kennt, mit meinem Bruder, der die Krankenpflegeausbildung gemacht hat, findet er nicht, dass man da jetzt politisch eingreifen müsste, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern für das Pflegepersonal, sondern er argumentiert also, dass er sagt, ja, gut, die Löhne in diesem Sektor, im Gesundheitssektor, sind halt ein bisschen niedriger, auch im Kindergarten zum Beispiel. Aber warum sind die Löhne da niedriger als jetzt bei Mercedes? Weil diese Leute, die da arbeiten, die werden ja emotional entschädigt. Die Kindergärtnerin, die macht das ja nicht nur, weil sie Geld verdienen will, sondern auch, weil es ihre Berufung ist, weil sie da spürt, dass es ihrem Leben Sinn gibt. Und genauso der Krankenpfleger, von dem her sieht er es halt so, ja, das ist eine geringere monetäre Entschädigung, aber dafür eine höhere emotionale Entschädigung, als wenn ich jetzt beim Daimler am Band stehe, was mache ich da, irgendwas Sinnloses zusammenstecken. Aber da im Krankenhaus sehe ich, ich helfe Menschen. Und deshalb, weil man da schon auf der emotionalen Ebene entschädigt wird, muss man monetär nicht mehr so dafür, ja, entschädigt. Entschädigt ist nicht das richtige Wort. Wie heißt das? Bezahlung entgegennehmen. Dieses Reimbursificar. Reimbursar. Ja, aber egal. Das also einfach nur gruselige Argumentation aus meiner Sicht. Aber ja, er zeigt für mich so ein bisschen die Richtung, was hinter diesem Schlagwort der Kosten der Gesundheit steckt, der Effizienzsteigerung im Gesundheitssektor. Steckt so, glaube ich, das, dass man sagt, ja, aber ich selber habe vielleicht so einen langweiligen Job und weiß gar nicht wozu, weiß eigentlich, dass es keinen Sinn macht, immer mehr Güter zu produzieren im Kapitalismus, dass irgendwie so sinnlos ist und ich das halt nur mache, ja, um halt Geld zu verdienen, um da halt dran zu kommen. Aber deshalb ist man dann so neidisch auf Leute, die tatsächlich wirklich sichtbar was machen, was Menschen direkt hilft, und muss dann sagen, ja, aber deshalb bitte hier eine geringere Bezahlung. Weil, ja, das kann ja wohl nicht sein, dass die diesen riesen Spaß ja auch noch haben bei der Arbeit. Und Arbeit sollte eigentlich keinen Spaß machen. Das ist, glaube ich, schon so die Sicht hier im Schwabenland, dass Arbeit nur sein kann, wenn es wirklich, wenn man sich wirklich dazu zwingen muss, wenn es wirklich wehtut, dann ist es Arbeit. Aber gut, damit lese ich hier weiter, weil ich bin von meiner Arbeit auch schon wieder ein bisschen ausgelaugt, ausgezehrt und habe jetzt hier nur noch einen kleinen Absatz hier vor mir, den ich vorlesen will, und dann werde ich langsam, aber sicher zum Ende finden. Vierter Punkt. Viertens, einige Prinzipien. Man muss das ideologische Programm der Ethik verwerfen und nichts der negativen und opferbezogenen Definition des Menschen zugestehen. Dieses Programm identifiziert den Menschen mit einem bloßen sterblichen Tier. Es ist das Symptom eines beunruhigenden Konservatismus und untersagt durch seine abstrakte und statistische Allgemeinheit die Besonderheit der Situation zu denken. Diesem Programm stellen wir drei Thesen gegenüber. These 1: Der Mensch erhält seine Identität durch sein bejahendes Denken, durch die einzigartigen Wahrheiten, die er erlangen kann, durch den Unsterblichen, der aus ihm das widerständigste und paradoxeste aller Tiere machen kann. These 2: Man bestimmt das Böse durch die positive Fähigkeit zum Guten, also zur grenzüberschreitenden Handhabung der Möglichkeiten und zur Verweigerung des Konservatismus, auch wenn dieser die Erhaltung des Seins wäre. Und nicht umgekehrt. Ja, das hatte ich schon am Anfang angesprochen. Erstmal das Gute definieren, davon ausgehen kann man dann sagen, was böse ist. Aber auszugehen vom Bösen führt von vornherein zu einer verqueren Ethik. Übrigens, eine Anmerkung, Konservatismus ist aus meiner Sicht das richtige Wort, aber hier steht geschrieben immer wieder Konservativismus. Aber das gefällt mir nicht so. Konservatismus gefällt mir besser. These 3. Die Menschheit überhaupt hat ihre Wurzeln in einer gedanklichen Identifizierung mit einzigartigen Situationen. Es gibt keine Ethik im Allgemeinen. Es gibt möglicherweise nur eine Ethik der Prozesse, durch die man die Möglichkeiten einer Situation behandelt. Aber dann tritt der Mensch der verfeinerten Ethik auf den Plan und murmelt: Falsch, von Anfang an falsch. Die Ethik begründet sich keineswegs auf der Identität des Subjekts, nicht einmal seine Identität als anerkanntes Opfer. Von Anfang an ist Ethik eine Ethik des Anderen, ist sie prinzipielle Öffnung zum Anderen, ordnet sie die Identität der Differenz unter. prüfen wir diesen Weg, messen wir seine Neuheit aus. Ja. Und im nächsten Teil, also da ist dann existiert der andere, da widerlegt Badiou diese These, dass Ethik immer wieder vom anderen ausgehen sollte. Er setzt sich mit einem Autor Levinas auseinander, der aus den Gräueln der Konzentrationslagern der Nazis versucht, eine neue Identität des anderen zu begründen. Oder aus dem jüdischen Gesetz, im jüdischen Denken ist das anscheinend auch schon so angelegt, dass in der Tradition des Judentums das um den anderen geht, diesen monotheistischen Gott. Aber ja, das ist jetzt nicht wichtig, sondern werden wir vielleicht nächstes Mal behandeln können. Und für heute will ich jetzt hieraus nichts mehr vorlesen, aber vielleicht noch von Michel Houellebecq. Aber das hier ist auch so schön von Badiou. Ja, aber kann ich jetzt nicht weitermachen. Das macht keinen Sinn. Ich muss hier wirklich sachte vorgehen. Meine Hörer auch nicht überfordern mit neuen Theorien. Jetzt war es ja schon viel ein Wahrheitsprozess. Das ist ein wichtiger Begriff. Seid eurem Wahrheitsprozess treu. Und wichtig ist auch zu verstehen, eine Wahrheit ist für alle Menschen die gleiche. Wahrheit, ja, bezeichnen wir dadurch, dass wir heute sagen können, dieser Beweis der alten Griechen über den Satz des Pythagoras zum Beispiel, der ist wahr. Das ist eine abstrakte Idee. Was ist diese Wahrheit? Ja, ist nicht so genau festzustellen, aber zumindest für alle Menschen ist es die gleiche. Es hängt jetzt nicht davon ab, in welcher Zeit du lebst, auf welchem Kontinent, sondern irgendwie, dass die Summe der Winkel da im Dreieck immer diese Zahl ergibt, 180 oder wie auch immer, das ist schon mal klar. Das ist bewiesen, das ist eine Wahrheit. Wahrheiten sind nicht relativ. Ja gut, aber das ist halt auch wichtig gegenüber der postmodernen Sichtweise zu verteidigen, dieses Primat der Wahrheit und zu sagen, nee, nicht alle Geschichten sind gleich viel wert. Es ist nicht so, dass Wahrheit auch nur so ein westliches Produkt unserer ein Ausdruck unseres Denkens der Überlegenheit über andere Kulturen wäre, dass wir ja dieses logozentristische Weltbild kultivieren, um nur unsere Überlegenheit beizubehalten. Nein, die Wahrheit ist zur Revolution da, ist dazu da, uns einen Weg zu zeigen, zum richtigen Leben, zu was auch immer. Jetzt aber, ja, das wird mir hier zu komplex, da komme ich nicht mehr mit bei meinen eigenen Aussagen. Deshalb, alles ist wahr. Ja, vielleicht lese ich einfach diesen Text hier von Houellebecq vor. Das ist sehr schön. Nämlich aus seinem Buch Ein bisschen schlechter, Essays, die er im letzten Jahr veröffentlicht hat. Auch schon Folge 12 hat sich ja mit einem Essay von Houellebecq befasst. Ansätze für wirre Zeiten, ein hervorragender Essay. Und es gibt auch weitere. Muss auf jeden Fall auch weitere Folgen über Houellebecq geben. Das ist schon mal klar. Aber hier kann ich das hier vorlesen. Auch über die Religion, über den Katholizismus schreibt er sehr viel. Ja, er wünscht, Houellebecq selbst wünscht sich wohl irgendwie so religiös zu sein. Verteidigt hier den Katholizismus. Da würde ich ihm zustimmen, auf jeden Fall. Ist der etwas schützenswerteres als der Protestantismus. Aber egal, jetzt lese ich hier diesen Text vor. Emmanuel Carrère und das Problem des Guten. Carrère ist anscheinend eine Schriftstellung. Unter den zahlreichen umwerfenden Passagen, die alles ist wahr ausmachen, ist für mich eine der herzzerreißendsten jene über die alte englische Lesbe, die gerade ihre Partnerin in der Katastrophe verloren hat. »My girlfriend«, sagte sie, »und ich stelle mir das Leben dieses alternden lesbischen Paars in ihrer englischen Kleinstadt vor, ihr Engagement in den ortsansässigen Vereinen, ihr liebevoll eingerichtetes Haus, ihre jährlichen Fernreisen, ihre Fotoalben. All das in Scherben. Die Rückkehr der Überlebenden, das leere Haus, die Kaffeebecher mit dem Namen einer jeden, von denen einer nie wieder benutzt werden wird, und die dicke Frau am Küchentisch, die ihren Kopf in die Hände legt und weint und sich sagt, von nun an bin ich allein und werde es bis zu meinem Tod bleiben. Das war so das Zitat von Carrère und ist schon ganz schön tragisch, ist ganz schön hart. Aber ja, dann weiter. Emmanuel Carrère ist dieser alternden englischen Lesbe tatsächlich begegnet, in jenem Urlaub in Ceylon, der so schlimm endete. Aber die Kaffeebecher hat er sich ausgedacht. Was, wie mir scheint, den Imaginationsspielraum, den er sich in diesem Buch, in dem alles wahr ist, zugesteht, ganz gut verortet. Er ist nicht unerheblich, denn diese Tassen sind nicht nichts. Ich erinnere mich, dass es genau der Moment mit den Tassen war, in dem ich zu schluchzen anfing und das Buch beiseite legen musste, einige Minuten lang unfähig, die Lektüre fortzusetzen. Es ist ohnehin unmöglich, Fakten nachzuvollziehen, selbst wenn man es jenseits aller literarischen Ambitionen tut, ist man immer mehr oder weniger zum Erfinden gezwungen. Das ändert nichts daran, dass Emmanuel Carrère sich entschieden hat, bei sämtlichen Büchern, die er gegenwärtig schreibt, weder die Figuren noch die Hauptereignisse zu erfinden. Er hat sich im Wesentlichen entschieden, als Zeuge zu fungieren. Nicht als ein exakter Zeuge, das ist, wie gesagt, unmöglich, aber als Zeuge. Diese Entscheidung interessiert mich natürlich, und sei es nur, weil ich bis heute den entgegengesetzten Weg gegangen bin. Aus ästhetischen Gründen, wenn man so möchte, aber auch aus zweifelhaften Gründen, in denen sich Faulheit, Frechheit und Größenwahn vermischen. Von der Art, belästigt mich nicht mit den Einzelheiten, ich habe keine Zeit, mit der Realität zu verschwenden. Und außerdem kenne ich die Realität ohnehin besser als jeder andere. Das ist sehr gut von Houellebecq und bringt seine Konzeption des Schreibens eigentlich sehr gut zum Ausdruck, vor allem in Unterwerfung, was sein Meisterwerk ist aus meiner Sicht, ist es wirklich so, dass der Plot so einfach ist, aber doch so viel zieht, einen so mitzieht beim Lesen. Und es ein sehr spannendes Buch ist, aber es doch recht einfach gebaut ist und man vielleicht ja, Lücken feststellen kann im Handlungsstrang, in der Kausalität oder ja, wie realistisch ist das, dass ein muslimischer Präsident gewählt wird in Frankreich. Aber mit solchen Einzelheiten will er sich gar nicht beschäftigen. Genau, weil die einzige Möglichkeit, die Realität darzustellen, ist halt so durch Erfindung. Da muss man halt kreativ sein, um das irgendwie nachzubauen. Aber alles so detailgetreu nachbilden wollen, das ist zum Scheitern verurteilt. Dann lese ich weiter. Aber gut, lassen wir das und kommen auf Emmanuel Carrère zurück. Ich weiß nicht genau, wann, unter welchen Umständen er diese Entscheidung getroffen hat. Aber ich glaube, ich habe eine ungefähre Ahnung, warum. Sie ist mir merkwürdigerweise bei meinen ersten Arbeiten zu Lovecraft gekommen. Mit dem sympathischen Radikalismus, der ihn auszeichnet, verabschiedet sich der amerikanische Autor mit diesen Worten vom realistischen Roman. Das Chaos des Universums ist so absolut, dass kein geschriebener Text auch nur einen flüchtigen Eindruck davon vermitteln kann. Es erscheint mir, als hätte sich Emmanuel Carrère irgendwann einem ähnlichen Problem gegenüber gesehen. Also ja, dieses Zitat war von Lovecraft, einem amerikanischen Science-Fiction-Autor, der vor etwa 100 Jahren gelebt hat und über den Houellebecq sein erstes Werk geschrieben hat, denke ich. Was ich aber nicht selber gelesen habe, nur mit meinem Bruder zusammen habe ich mal ein Hörbuch gehört von Lovecraft, weil das mein Bruder irgendwie interessiert hat über ja, ganz schön bizarres Zeug, über irgendwelche Monster da in der Antarktis. Ja. Weiter im Text. Die Menschen wissen gelinde gesagt nicht mehr, wie man lebt. Das Chaos ist so absolut, die Desorientierung so flächendeckend, dass aus vergangenen Jahrhunderten übernommene Verhaltensmodelle offenbar allesamt nicht mehr auf unsere Zeiten anwendbar sind. Irgendwann ist es Emmanuel Carrère nicht nur als unmöglich erschienen, die vorhandenen Muster anzuwenden, sondern auch neue zu erschaffen. Die Zeit des von Musil, wenn auch nur in ungefährer Weise prophezeiten, Mannes ohne Eigenschaften, war gekommen. Als erschwerender Umstand kam hinzu, dass Emmanuel Carrère einer Bewegung der Anschaulichkeit nahestand, fernab der wiedererstarkten Anhänger des L'art pour l'art, die glaubten, das Problem umgehen zu können, indem sie die Bedeutung der Literatur auf die sich in ihr entfaltende sprachliche Virtuosität beschränkten. Alles in allem befand er sich in einer ähnlichen Situation wie jene militanten Maoisten, die sich nach vollzogener Selbstkritik von einem formalistischen Abweichlertum bedroht fühlten und beschlossen, wieder zur Fabrikarbeit zurückzukehren, wo sie mit dem echten Proletariat in Kontakt waren. Ich wünsche mir, dass man diesen etwas respektlosen Vergleich nicht negativ aufnimmt. Hatten all diese militanten Maoisten doch schließlich recht damit, in die Fabriken zurückzukehren. Der Beweis wurde regelmäßig dadurch erbracht, dass sie, waren sie erst einmal etabliert, nicht zögerten, dem Maoismus abzuschwören und der Militanz gleich mit. Die Theorie hatte der Prüfung durch die Realität nicht standgehalten. Ja, da sehen wir eben, dass Uelbeck ein konservativer Autor ist. Ein vielleicht sogar Rechter. Aber der sich eben, wie ich sagte, trotzdem mal als Kommunist bezeichnet hat. Aber das ist sehr interessant, das hier mit Badiou zu verbinden, der eben auch Maoist ist, denke ich, oder sich in dieser Zeit engagiert hat und da also nicht in die Fabriken zurückgekehrt ist. Aber das ist halt die große Ausnahme. Uelbeck schreibt, sie hatten Recht, die Genossen von Badiou dann zurückzukehren. Aber Badiou würde dem sicher widersprechen und sagen, nein. Die Theorie der Prüfung nicht standgehalten durch die Realität ist doch genau andersrum. Die materiellen Voraussetzungen dieser kapitalistischen Gesellschaft zwingen diese radikalen Maoisten doch auch dazu, sich dann Gedanken zu machen, aber wie sollen sie hier Geld erwirtschaften, um ihre Familie durchzubringen und sich dann ja, zurück in die Fabriken zu begeben und dann nach und nach ihre kommunistische Überzeugung aufzugeben. Aber was soll das heißen, dass ja, diese Leute waren halt nicht genügend treu ihrem Wahrheitsprozess der Theorie gegenüber. Da war das der Zwang des Materiellen halt stärker. Aber Maoisten im Osten, die da auf einen soliden sozialistischen Staat aufbauen können, die hätten ihre Theorie eben mit größerer Wahrscheinlichkeit treu bleiben können. Also das sagt jetzt aus meiner Sicht nichts über die Theorie aus und ist einfach ein bisschen wirr. Hier das politische Denken von Uelbeck, aber egal. Ich lese hier schnell weiter. Auch wenn er sich der Welt ohne eine vorgefasste Theorie nähert, ist Emmanuel Carrère keineswegs ohne eine intellektuelle Strukturierung. Denn was er in höchstem Maße besitzt und was weitgehend ebenso strukturierend wirkt wie eine Theorie, sind Werte. Und hier ist es notwendig, etwas weiter auszuholen. So sehr hebt er sich in diesem Punkt nicht von seinen Zeitgenossen, sondern sogar von den zwei oder drei vorangegangenen Generationen. Also nicht nur von seinen Zeitgenossen, sondern auch von den vorangegangenen Generationen. Für die Autoren des 19. Jahrhunderts stellt sich die Frage von Gut oder Böse überhaupt nicht. Weder Balzac, noch Dickens, noch Dostoevsky, noch Maupassant, noch Flaubert haben den geringsten Zweifel daran, in welchen Augenblicken das Verhalten ihrer Figuren ihnen achtbar, bewundernswert, leicht verwerflich oder schlichtweg schändlich erscheint. Dass sie sich dann dafür entscheiden, ein sehr breites Spektrum der Moral aufzufächern, extreme Fälle zu inszenieren oder ihre Aufmerksamkeit im Gegenteil auf durchschnittliche Charaktere zu konzentrieren, ist eine persönliche ästhetische Entscheidung, bei der die Variationen unendlich sind. Doch die Grundlagen des moralischen Urteils sind bei ihnen ebenso fest und unumstößlich, wie sie es bei den Philosophen, die sich im Laufe der vorangegangenen Jahrhunderte mit Ethik befasst haben, stets waren. An der Wende zum 20. Jahrhundert verschärft sich die Lage ein wenig. Unter dem Einfluss unheilvoller und falscher Denker, die glaubten, dem moralischen Gesetz einen unwesentlichen Charakter zuschreiben zu können, entstand nach und nach ein stupider, aber seltsam hartnäckiger Widerstreit zwischen dem Lager der Konservativen und jenem der Progressiven. Also ja, worauf er abhebt, sind Marx und Nietzsche, wie dann weiter unten steht im Text. Vor allem also diese unheilvollen Denker. Ja, aber das moralische Gesetz, das ich in der letzten Folge auch angegriffen und für mich abgelehnt habe, ist in meinen Augen nicht unwesentlich, aber ich weiß nicht. Es ist wesentlich in dem Sinne, dass die Menschen immer wieder in einen Kerker einsperrt. In eine Moral einsperrt, wie Uelbeck es auch formuliert hat in seinem Gedicht. Letztes Bollwerk gegen den Liberalismus. Oh, habe ich das eigentlich hier? Das hatte ich schon mal vorgelesen. Aber Uelbeck beharrt hier also darauf, die Moral, die brauchen wir schon noch, die können wir nicht einfach wegwerfen. Für mich, ja, ist das halt der Punkt, wo ich nicht mit Houellebecq übereinstimme, auch wenn ich ihn sehr bewundere, aber er ist ein Moralist, er hält an der Moral fest und stellt sich das irgendwie vor, dass die Welt das moralische Prinzipien geben muss, dass man mitleiden soll, auch vor allem mit den Tieren, dass er sehr engagiert, hier richtig, dass die Zustände in den Schlachthöfen unhaltbar sind, unzumutbar sind, ein Skandal sind, ist sicher richtig, ja. Aber dieses Moralische, da ist mit der moralischen Brille dran gehen und sagen, aber wir wüssten ja eigentlich, was richtig zu tun wäre, dass wir die Tiere nicht so behandeln dürfen. Ich weiß nicht, für mich ist das kein sinnvoller Weg des Denkens, sondern das Denken muss bejahendes Denken sein, wie Batyushev. Was ist das Gute? Das müssen wir uns mal fragen. Ja, also Widerstreit zwischen Konservativen und Progressiven erklärt Houellebecq jetzt hieraus, dass einige Falschdenker die Wichtigkeit der Moral geleugnet hätten. Weiter. Letztlich hätte sich das Ganze auch viel früher ereignen können, unter dem schädlichen Einfluss der Vordenker der Aufklärung. Doch diese selbsternannten Vordenker waren von einem zu begrenzten intellektuellen Niveau, um auf Schöpfer eines gewissen Niveaus wirklich Einfluss ausüben zu können. Und der prächtige, romantische Elan pulverisierte sie ohne Schwierigkeiten. Also die Romantik war diese Epoche damals in der Aufklärung, der auch Goethe dann angehörte. Marx und Nietzsche waren zugegebenermaßen von einem anderen Kaliber als Voltaire und La Mettrie. So setzte sich auch bei den Besten ein moralischer Zweifel hinsichtlich doch wenig zweifelhafter Fragen fest. Er konzentrierte sich hauptsächlich auf sexuelle Angelegenheiten. Und die Schuld liegt, das muss man eingestehen, in erster Linie bei den Konservativen. Die viktorianische Prüderie ist ein unbegreifliches, übertriebenes Phänomen, das es nie zuvor gegeben hatte und nie wieder geben wird. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Verwirrung in England am größten war. Zu prachtvollen Ergebnissen führt sie bei dem zu Unrecht vergessenen Galsworthy. Ich hätte gedacht, einem Autor, der eine Figur wie Soames Forsyte zu schaffen vermochte, wäre die Unsterblichkeit gewiss. Aber es ist wohl William Somerset Maugham, bei dem diese Fragen der Moral ihren höchsten Spannungsgrad erreichen und in den umwerfendsten Errungenschaften münden. Maugham hatte sich wohl aus Schamhaftigkeit die Persona eines raffinierten und zynischen alten Schwulen zugelegt, wobei er nicht immer alt und ausschließlich schwul war. Seine Nachkommen zeugen davon. Und sein zur Schau getragener Zynismus sehr reale Bezeigungen einer praktizierten Großzügigkeit verhüllte. In seinen Büchern widmet er sich dem weit mehr. Diejenigen, die man liebt, sind nicht immer die, die es verdienen. Mit dieser so traurigen wie banalen Wahrheit kann er sich einfach nicht abfinden. Die Begierde ist natürlich und gesund. Es ist die Natur, die daraus spricht. Er weigert sich, ihr abzuschwören. Aber er würde sich auch so sehr wünschen, dass die anständigen Menschen glücklich wären, dass ihr Streben nach der Liebe belohnt würde. Und natürlich ist das nicht möglich. Und all das schenkt uns insbesondere in Silbermund und Kupfermünze und Ein Stück des Weges einige der schönsten Seiten der englischen Literatur. Maugham ist also dieser englische Schriftsteller. Je weiter man ins 20. Jahrhundert vordringt, desto stärker nimmt die Verwirrung zu und desto mehr verliert das Gesetz der Moral an Boden, bis es schließlich gar nicht mehr verstanden, wenn nicht gar systematisch missachtet wird. Der Sinnspruch, aus guten Gefühlen lässt sich keine gute Literatur machen, wird schließlich eine beachtliche negative Wirkung entfaltet haben. Es scheint mir sogar, als hätte die unglaubliche Überbewertung, die die Autoren der Kollaboration seit langem erfahren, hier ihren Ursprung. Damit wir uns recht verstehen, Céline ist nicht ohne Verdienst, er ist nur lachhaft überschätzt. Ja, also die Autoren der Kollaboration, der meinte also die Epoche der französischen Geschichte, Besetzung durch Nazi-Deutschland und Autoren, die sich dazu als bekannt haben, zu kollaborieren. Und Céline, ein bekannter Antisemit, der berühmt wurde durch seine Reise ans Ende der Nacht, ist also laut Houellebecq maßlos überschätzt. Und ja, ist vielleicht schon was dran. Wenn er ein Mistkerl ist, ist er wahrscheinlich ein guter Autor. Das ist halt so die Sichtweise, das wohl folgt, dass man meint, ja, je schlechter jemand in seinem persönlichen Leben agiert, desto besser muss er als Autor sein. Aus einem guten Menschen kann kein guter Autor werden. diese Sicht weist Uhlbeck also zurück. Weiter. Das zeugt von dem sonderbaren Chaos, das wir erreicht hatten, was die gewaltigen Verdienste Emmanuel Carrères nur unterstreicht. Sobald wir eines seiner Bücher aufschlagen, und der ist so der einzige, ist so ziemlich der einzige aus seiner Generation, von dem sich das behaupten lässt, steigt das Miasma des moralischen Zweifels daraus empor. Die Atmosphäre wird klarer, der Atem geht tiefer. Carrère weiß, wann das Verhalten seiner Figuren achtbar, bewundernswert, abscheulich, moralisch neutral ist. Er kann an allem zweifeln, nur daran nicht. Und es ist diese konzeptionelle Klarheit, diese intellektuelle und moralische Aufrichtigkeit, die ihn befähigt, ihn und nur ihn oder doch beinahe gewisse tatsächlich moralisch heikle Themen zu erörtern. Ja, hier kann ich aber jetzt ein paar Sachen überspringen, bin wirklich schon zu müde. Da geht ein bisschen auf das Werk ein von Carrère, das ich jetzt auch nicht kenne. Carrère hingegen erstaunt es kein bisschen, dass ein begabter Schriftsteller auch ein Mistkerl sein kann. Er bedauert es, er wünschte, es wäre anders, aber es gehört für ihn nicht zu den unerträglichen Widersprüchen. Es ist nur einer jener sonderbaren Streiche, die sich die Natur bei der Gestaltung des Menschen erlaubt. Sein Standpunkt zu diesem Thema ist der von Shakespeare und allen übrigen Klassikern. Hier schrieb er also davor, dass Morheim, der englische Schriftsteller, eine unendliche Bewunderung für Gauguin, einen spanischen oder wo auch immer Maler und Dichter, hegte. Und der hat sich aber nicht so ethisch verhalten in seinem Privatleben. Und das hat Morheim einfach nicht zusammengebracht. Wie kann man auf der einen Seite so ein Genie sein, aber dann so eine Verwüstung hinterlassen im Privatleben? Ja, gut, weiter im Text. Diese geistige Gesundheit und diese Klarheit von Emmanuel Carrères Sichtweise haben einen Vorzug, der, negativ ausgedrückt, nicht weniger beträchtlich ist, nämlich, dass er sich niemals mit vorgetäuschten Problemen befasst. Es zerreißt mir jedes Mal das Herz, wenn ich sehe, wie christliche Denker oder auch christliche Mönche, kurzum Christen, sich voller Ernst und voller Schmerz mit dem Problem des Bösen befassen. Was für ein Problem des Bösen? Wenn es eine Entität gibt, die in der Welt beheimatet ist, der man ohne Überraschung wieder begegnet, deren Existenz alles andere als problematisch ist, dann ist es doch das Böse. Das scheint hier eher darauf hinzuweisen, dass Houellebecq diesem zeitgenössischen Mainstream-Standpunkt anhält, zu sagen, wir wissen doch alle, was Böses ist, ist doch Konsens, ist die große Konstante in der menschlichen Geschichte, dass das Böse auftritt. Das, was Badiou also vorher zurückgewiesen hat. Und es ärgert mich immer ein wenig, wenn ich höre, wie die tiefe Kenntnis der menschlichen Natur gelobt wird, die sich in diesem oder jenem Autor offenbart, der im Laufe seiner langen Karriere nichts weiter getan hat, als eine wenig appetitliche Theorie selbstsüchtiger und zynischer Figuren aufzustellen. Ein solcher Autor, so scheint mir, hat im Gegenteil nicht mehr als ein nur ziemlich oberflächliches Verständnis des menschlichen Herzens erkennen lassen. Denn manche Wesen entschließen sich bewusst und aus freien Stücken, den übrigen mit Anständigkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu begegnen. Und dann werden sie dieser Maxim bis zu ihrem Tod gerecht. Wieder andere eilen, ohne durch irgendetwas dazu gezwungen zu sein, anderen mutig zur Hilfe und bemühen sich nach Kräften, sie zu retten und ihr Leid zu lindern. Das Gute existiert, es existiert unbedingt, ebenso sehr wie das Böse. Und diese sämtlichen Naturgesetzen ganz und gar widersprechende Existenz, diese aus biologischer Sicht kontraproduktive Existenz ist es, die ein echtes Problem darstellt. Es ist dieses Problem des Guten, das vielleicht einzige, das die Auseinandersetzung lohnt, mit dem Emmanuel Carrère sich auf den schönsten Seiten seiner Bücher befasst. Warum hat sich Etienne Rigal, der junge Hoffnungsträger des Richterverbands Syndicat de la Magistrature, statt für den goldenen Weg des Ministerkabinetts dafür entschieden, Strafvollzugsrichter in Béthune zu werden? Warum hat er sich entschieden, verelendeten Alkoholikern und Halbdegenerierten zur Hilfe zu kommen? Warum? Um sich dem Thema noch einmal aus einem etwas anderen Blickwinkel zu nähern, scheint es mir die Frage nach der menschlichen Gemeinschaft, nach der Möglichkeit einer menschlichen Gemeinschaft zu sein, die in den Büchern von Emmanuel Carrère am beständigsten wiederkehrt. Cioran bemerkt knapp, der Glaube an Gott sei eine Lösung gewesen und man werde gewiss nie eine bessere finden. Von den immensen Vorteilen dieses Glaubens kann ich mindestens drei ausmachen. Erstens waren die kosmologischen Fragen nach dem Ursprung des Universums, der Zeit, des Raums etc. damit ipso facto gelöst. Zweitens war der Tod bezwungen, der eigene und vor allem der anderen. Drittens war die Möglichkeit einer menschlichen Gemeinschaft geschaffen. An jenem Zeichen, dass sie einander lieben, sollt ihr sie erkennen etc. Ja, das würde ich aber schon mal zurückweisen, dass das... Diese christliche Liebe ist für mich keine Grundlage einer menschlichen Gemeinschaft. Also das ist die Perversion der Liebe. Das ist nicht die Liebe, an die ich glaube. Und das werden wir ja auch am Ende des Textes sehen. Was ich schon sagte, die eigentliche Ethik kann es nur in der Liebe geben. Aber eben nicht in der Liebe zu allen Menschen, sondern nur in der Liebe zu diesem einen speziellen Menschen, die uns dann vielleicht auch anleiten kann. Zu einer grundlegenderen Ethik, aber... Ob das sein kann, da bin ich eher skeptisch und sage, ja, diese Politik, diese politischen Fragen lassen wir jetzt für heute. Jetzt beende ich hier diesen Text und es geht wirklich um die Ethik der Liebe. Ich hatte immer den Eindruck, derjenige dieser drei Punkte, der Emmanuel Carrère am meisten am Herzen liegt, der seine neuerliche Faszination für das Christentum am besten erklärt, ist der dritte. Die eindrücklichste Veranschaulichung dessen ist wohl die fabelhafte vorletzte Seite von Das Reich Gottes, auf der in der Gemeinschaft von Jean Vanniers Arsch beim Tanzen an der Seite des mongoloiden Mädchens Elodie Tränen überströmt erkennt, wirklich erkennt, was dieses Reich ist. In dieser Frage der menschlichen Gemeinschaft empfinde ich mich als weit weniger eloquent und weit widersprüchlicher. In höchstem Maße empfänglich für die kollektive Ergriffenheit habe ich mich dem Glauben nie so nah gefühlt wie beim Besuch einer Messe. Aber auch Messen sind nicht alle gleich, wenn ich das sagen darf. Und am heftigsten befällt mich der christliche Wunschtraum, wenn die Feier anlässlich eines Begräbnisses stattfindet. Die letzte, an der ich teilnahm, wurde zu Ehren von Bernard Maris abgehalten. Maris war, glaube ich, ein Mitarbeiter von Charlie Hebdo, der damals 2015 ermordet wurde. Am 11. Januar übrigens. Am gleichen Tag, an dem Houellebecqs Roman Unterwerfung erschien, fand dieses Massaker in der Redaktion von Charlie Hebdo statt. Auch Emmanuel war dort und er hat sehr schön über unseren ermordeten Freund gesprochen. Ich erinnere mich an diese Gewissheit, diese Selbstverständlichkeit, die aus den Worten des Priesters sprach. Nein, der Tod existiert nicht, er existiert absolut nicht. Weint nicht, ihr Kinderlein, Christus hat den Tod besiegt. Diese Gewissheit versetzt mich in tiefe innere Erschütterung. Vielleicht interessiert mich die Frage der menschlichen Gemeinschaft im Allgemeinen auch weniger, weil ich ein leidenschaftliches Interesse an jener begrenzteren Gemeinschaft habe, die aus einem Mann und einer Frau besteht. Auch Emmanuel Carrère interessiert sich sehr dafür. Die Liebe nimmt in unser beider Bücher beträchtlichen Raum ein. Er besteht in sehr ergreifender Weise auf der ehelichen Liebe und auch der ehelichen Sexualität. Doch er hat die Frage der menschlichen Gemeinschaft im Allgemeinen nicht aufgegeben. Ich schon, muss ich zugestehen. Und was der Begriff der Brüderlichkeit zuallererst in mir auslöst, ist ein gewisser Argwohn. Es liegt mir sehr fern, damit zu prahlen. Ich stelle es fest. Ich stelle meine Schwächen fest, aber ich will sie nicht übertreiben. Meine Überzeugungen sind überschaubar, doch sie sind heftig. Ich glaube an die Möglichkeit eines begrenzten Himmelreichs. Ich glaube an die Liebe. Das ist eine recht bescheidene Versprechung, verglichen mit jener des Himmelreichs. Eine recht begrenzte Liebe, verglichen mit der Barmherzigkeit, von der Paulus spricht. Aber manchmal denke ich, das reicht vielleicht aus. Ich weiß nicht, wie Emmanuel Carrère darüber denkt. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass er es selbst weiß. aber ich weiß, dass wir das Recht haben, ihn zu fragen, ich ebenso wie alle seine Leser. So beschwerlich das auch sein mag, Schriftsteller setzen sich dem aus. Ihre Leser haben das Recht, haben das unbedingte Recht, sie dazu aufzufordern, die Art und Weise zu erläutern, nach der es zu leben gilt. Kurz, ohne die Antwort Immanuel Carrères zu kennen, glaube ich, ihn hinreichend gelesen zu haben, um zu wissen, dass er diesen Satz zu schätzen wissen wird, den ich von Versilow, einer der rätselhaftesten Figuren Dostojewskis, da seltsam frei von Hysterie, entliehen habe. Und damit endet dieser Text hier also. Und am besten auch dieser Podcast, weil ich wirklich so am Ende bin. Dieses Zitat ist bildet dann ein würdiges Ende. Und ich kann mich hier auch schon verabschieden von dieser Jubiläumsausgabe. Vielleicht kann ich dahinter noch ein Musikstück packen. Aber vielleicht auch lieber nicht. Jetzt nur dieses kurze Zitat zum Ausklingen. Aber unter allen Umständen, auf irgendeine Weise wenigstens ein Wesen im Laufe des Lebens glücklich zu machen, aber jedenfalls praktisch, das heißt in Wirklichkeit, das möchte ich für jeden gebildeten Menschen als Gebot hinstellen. Ähnlich wie ich im Hinblick auf die Entwaldung Russlands es jedem Bauern zum Gesetz oder zur Pflicht machen möchte, wenigstens einen Baum in seinem Leben zu pflanzen.